ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert, ist hier eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen Galoban retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindtheitsgemäß, also garantiert nicht zeitnah, beantwortet. Hier ist die Vrindtheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Ist dir aufgefallen, dass die Stimme am Anfang nicht mehr Vrindt gesagt hat?
Welche Stimme sollte am Anfang Vrindt sagen? Hat da jemals eine Stimme am Anfang Vrindt gesagt? Ja. Also so Vrindt oder
ja,
was?
Ja, genau, warte mal, hier, pass auf. Basse mal auf.
Wer redet, ist nicht tot.
Naja gut, sie hat das Akronym wie nennt man das eigentlich, was man mit einem Akronym macht, wenn es kein Akronym mehr ist?
Ausbuchstabieren.
Sie hat das Akronym ausbuchstabiert. Naja, und ich hatte doch überlegt, dann so langsam aber sicher vielleicht zu rebranden. Und dann habe ich gedacht, dann bastel ich mal einfach ein noch sleekeres Intro. Fandst du gut?
Ach so.
Fandst du schlecht?
Mich ein bisschen irritiert. Das war so lieblos.
Lieblos?
Ja, also da war mir zu...
Ach so, das ist, weil das nicht so Stereo und Riesenbums und so ist, ne?
Ja, ohne Bums. Und normalerweise begrüßen wir die Hörerschaft immer mit ganz viel Pomp. Und das hat mir diesmal gefehlt, ehrlich gesagt. Also ich fühle mich, als wäre ich immer noch auf dem Weg zur Party, als wäre ich noch nicht angekommen.
Verstehe, also pompöser.
Pompöser, majestätischer, königlicher.
Aber die Länge war okay, meinst du? Weil ich hasse ja lange Intros, ne?
Die sind auch vollkommen unnötig, aber man hat sich schon dran gewöhnt, gell?
Naja, ich mag's halt, dass da vorne diese kleine Melodie kurz klöppelt, die irgendwer in irgendeinem Videospiel auch verwendet hat, wie mir neulich jemand per E-Mail schickt.
Ehrlich?
Ja, das ist ja nur ein No-Brainer-Ding, dong, dong. Also, das, der, ne? Wahrscheinlich habe ich das auch irgendwo her. Das ist jetzt nicht irgendwie eine wahnsinnig geistreiche Erfindung, diese drei Töne hintereinander zu setzen und da ein bisschen Hall drauf zu legen. Also, von daher, nee, irgendwer schickte mir einen Mitschnitt aus dem Videospiel und hier, hör mal, kennst du die Melodie? Und das war so, also eine komplette Melodie, so die dann so unter Videospielen so läuft, so was da so vor sich hin dudelt. Und da war dieses Motiv drin. Fand ich ganz lustig.
Okay.
Ja. Ja, also pompöser.
Ja, was macht denn das Rebranding?
Gar nichts. Ich habe das letzte halbe Jahr mit der ganzen Privatscheiße mit meinen pflegebedürftigen Eltern verbracht. Ich habe mich wirklich null drum gekümmert. Also ich hatte mehr als genug damit zu tun, mich um meine Eltern zu kümmern und dabei den Verstand zu behalten.
Okay, also halbwegs. Ist noch alles offen.
Alles offen.
Und wir können eingreifen, wenn wir sehen, dass du dabei bist, einen ganz großen Fehler zu begehen oder irgendwo es in Richtungen geht, die gar nicht gehen. Das ist gut.
Du meinst, wieso, dass ich irgendwie einen neuen Podcast doof und scheiße, weil es heißt ja immer alles heißen Podcasts
ja
immer
genau.
So, Ich denke halt auch an rum. Klein und, aber es ist irgendwie nicht.
Träumerle und Zappel, Philipp. Das würde zu uns voll gut passen.
Ja, ich hatte ja sogar überlegt, ob die Vrindtheit nicht vielleicht sogar nochmal ein eigenes Rebranding kriegen sollte, weil die passt so irgendwie. Die passt ja eigentlich gar nicht. Weißt du so, weil normalerweise ist ja so Interviewsendung oder so. Ich bin noch wirklich ganz am Anfang dieses Prozesses und ich habe den so lange unterbrochen, dass ich da auch im Grunde nochmal neu mit anfangen muss irgendwie.
Ja, also, das Format tanzt aus der Reihe.
Es tanzt halt komplett aus der Reihe, ne? Genau, weil durch diesen und es ist gleichzeitig, finde ich, nach wie vor äußerst einzigartig. Also es gibt im amerikanischen Sprachraum, also aus den USA gibt es eine ähnliche Sendung und die heißt, habe ich vergessen. Auch also Holger und Alex. So, Holgi und Alex, so ungefähr heißt die. Wo aber die Fragen, die Hörerschaft schickt, zum Anlass genommen werden, sogar ein bisschen zu recherchieren vorher. Also zu gucken, aha, was hat es denn damit auf sich und so. Und da tatsächlich sinnvolle oder halbwegs sinnvolle Antworten auf diese Fragen zu geben. Und nicht aus dem Bauch heraus oder aus der Hüfte geschossen, wie wir das so machen. Eigentlich auch eine ganz geile Idee mal.
Ja.
Aber halt ungleich mehr Arbeit, ne?
Ja, ich hab ja kein Problem damit, ein bisschen mehr Arbeit zu investieren.
Die Frage ist, lohnt es sich? Werden wir hinterher reich?
Lohnt es sich immer auf ein Ziel hinzuarbeiten? Sind nicht manche Dinge auch schön, weil sie um ihrer selbst willen ausgeübt werden?
Aber wir haben doch mit dem Podcasten angefangen, um stinkreich zu werden und noch ist nicht aller Tage Abend.
Ja, vollkommen klar.
Oder vielleicht ist doch schon aller Tage Abend. Das
wäre jetzt auch noch. Du, Holger, es ist, glaube ich, wirklich aller Tage Abend. Die Leute...
Ja, komm.
Der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist abgefahren. Der
Drops
ist
genutzt. Die Leute schreiben keine Rezensionen mehr. Die überweisen nichts mehr. Es gibt keine Spenden. Es ist komplett eingebrochen bei mir mit Spenden. Es gibt keine Kommentare mehr im Kommentarfeld. Die Leute hören nur noch Promi-Podcasts.
Ja, zum Kotzen.
Es wird auch nichts mehr empfohlen. Weißt du, diese Empfehlungskultur vor 10 Jahren auf Twitter oder so, wie geil das war. Was für tolle Herzensprojekte man da auch finden konnte. Ja. Also, das ist vorbei.
Ja. Dieses Promi-Podcasting, das geht mir auch so richtig auf den Geist, um das mal freundlich auszudrücken.
Mein Gott,
also,
das
weil,
ist furchtbar.
Meine Güte, ey, weißt du so, also auf der einen Seite, ich war noch nie wirklich Fan von irgendjemandem. Vielleicht kann ich es deshalb nicht nachvollziehen. Mhm. Aber was interessiert mich denn? Also, Olli Welke hat doch schon eine Fernsehsendung.
Das ist Money Grab.
Ja, das ist ein Money Grab, ja.
Das ist ganz einfach für die. Das ist ganz einfach. Die wissen, ich habe einen Namen, den kennt man.
Und den
ich mache jetzt mal einen Podcast. Ja, klar. Und das ist so würdelos.
Stimmt, so habe ich es noch nicht, also als würdelos habe ich es noch nicht betrachtet, aber auf eine Art ist es das, ja.
Es ist.
Andererseits ist es vielleicht gar nicht mal persönlich so würdelos, sondern würdelos aus Produzentensicht. Also, weil es ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der das Internet mit diesem ganzen Kack flutet. Und noch ein Big Name und noch ein Big Name und noch ein Big Name. Und wenn die Big Names alle sind, dann machen wir noch True Crime. Ja, weil auf der Autobahn bei Unfällen gaffen ist zwar nicht in Ordnung, aber währenddessen anhören, wie andere
heftig
umgebracht werden, ist halt eine super Sache.
Heftig, gell? Ey, ich finde dieses Format so krass, also diese Formate.
Ich kann's ja jemandem wie Olli Welke nicht verdenken. Ich könnte es, ne, ich war ja selber lange genug auch in diesem System. Wenn da einer kommt und sagt, hast du Bock, das zu machen, es gibt ein Honorar, dann nimmst du das mit.
Ja.
Weil, was ich dann auch an mir gesehen habe, selbst nach fast 25 Jahren, die du da in diesem Spiel mitgespielt hast und offensichtlich genug richtig gemacht hast, um 25 Jahre durchzuhalten, ist das von heute auf morgen vorbei. Das heißt, nimm das Geld und lauf. Also nimm jetzt so viel Kohle, wie du kriegen kannst. Das heißt, vielleicht kann man den Moderatorinnen und Moderatoren gar keinen so großen Vorwurf machen, sondern muss den Sendern den Vorwurf machen, weil die könnten sich ja vielleicht auch mal die Mühe machen, eine Stunde länger zu bleiben abends und mal die freie Podcast-Welt durchzuhören und solche Dinge zu sagen wie, weiß ich, kann ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Vrindheit die schlechteste Idee ist. Sowas zu sagen wie, hey, das ist gar keine schlechte Idee, vielleicht kann man das noch ein bisschen verbessern, ein bisschen akustisch besser machen, inhaltlich schöner machen, irgendwas machen. Lass doch mal Alexandra und Holger eine Mail schreiben, ob die nicht Bock haben, unter unser Dach zu kommen.
Exakt, Funk. Du sagst es.
Funk macht ja sowas. Funk ist, ne, der junge Kanal.
Ja, das,
Kanal,
das weiß ich,
kennste,
dass sie das machen.
So,
ja.
Die machen sowas, also sie gucken den ganzen Tag YouTube und wenn dann irgendwie jemand ganz viele Klicks kriegt, dann versuchen sie den unter Vertrag zu nehmen und wundern sich hinterher darüber, dass der Typ ein Fascho war. So.
Ja.
Also, so ungefähr funktioniert das ja. Das heißt, die geben, selbst da wird sich nicht mal richtig Mühe gegeben, sondern selbst da ist im Grunde ja ein impliziter Money Grab wieder. Wir nehmen möglichst viel Aufmerksamkeit. Es ist egal, ob es eine gute Idee ist oder so. Nee, möglichst viel Aufmerksamkeit, möglichst viel Quote, Einschaltquote. Das kleine Fernsehspiel in den 1970er Jahren, ich meine mich auch daran erinnern zu können, in den 1980ern, als ich so auf Fernsehen sozialisiert wurde, das ging so lang, wie es ging und danach war Sendeschluss. Heute ist das kleine Fernsehspiel 90 Minuten lang und wenn du Glück hast, ist es kein Rosamunde-Pilcher-Film. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe und die ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für seine 8 Milliarden Euro, die der jedes Jahr von uns kriegt, wirklich ankreide.
Absolut.
Himmelarsch, es gibt so viele gute Ideen. Die Parlamentsrevue, hast du mal die Parlamentsrevue gehört?
Nein.
Die Parlamentsrevue ist eine Sendung, die macht eine einzige Frau, Sabrina Geder heißt die. Die guckt sich Parlamentssitzungen an, die guckt sich die Sitzungswochen an, guckt, was ist da besprochen worden, was sind da für Gesetze diskutiert worden, was sind für Gesetze verabschiedet worden und ordnet den ganzen Scheiß ein. Mit ihrer eigenen Meinung. Die hat sogar, weil sie irgendwie programmieren kann, hat die sogar ein Gerät gebaut, das heißt Bundestagszusammenfasser. Das räumt praktisch, also das guckt die ganze Zeit auf bundestag.de, was gibt's an neuen Gesetzen und so weiter. Saugt die da ab, schmeißt die in eine KI, um die ein bisschen zu vereinfachen und spuckt es dann wieder aus, damit du und ich auch auf Anhieb verstehen, was da passiert.
Ja.
Was für eine, und die ist auch noch gut. Das ist nicht so ein Gestolper und sonst wie, sondern die weiß genau, was sie da tut und macht das wirklich richtig, richtig gut. Also das ist wirklich Bundespolitik ja. Die macht das seit, ich weiß nicht, seit Jahren. Meines Wissens hat die noch kein Angebot vom Deutschlandfunk oder sonst wie gekriegt. Vermutlich, weil die sich schämen, weil die selber auf diese Idee hätten kommen müssen, weil die nämlich 8 Milliarden Euro jedes Jahr haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sabrina da irgendwo im Westfälischen oder weiß der Geier wo sitzt und sich einfach nur mal blickt, wäre doch mal interessant, das so zu machen.
Ja, aber Sabrina, ich kenne sie jetzt zwar nicht, ich bin mir sehr sicher, dass sie ein hohes Qualitätsbewusstsein hat.
Ja, natürlich, das ist eine Produktionsqualität.
Selbstverständlich originell ist, ja, weil auf sowas muss man erstmal kommen.
Ja.
Und dass sie auch das machen kann, was sie macht, weil sie sich eine bestimmte Freiheit freigeschaufelt hat. Also die ist ja nicht gebunden. So, und diese ganzen Sendeanstalten, die kommen aber mit fertigen Konzepten, die kommen mit irgendwelchen Erfolgsaussichten, die müssen Quoten erfüllen, die verlangen dann, aber oder behaupten zumindest es genau. Tun zu müssen. Und die erwarten dann auch von denen, die wirklich Quality-Content produzieren, verlangen sie knackige Konzepte, die in Anführungsstrichen funktionieren. Funktionieren,
genau.
Ja. Das ist richtig. Und dieses Funktionieren, das heißt ja gar nichts. Das heißt überhaupt nicht, dass das irgendwie nicht akzeptiert werden würde, wenn man das senden würde, sondern das bedeutet einfach nur, ja, das kennen wir schon.
Nee, möglichst gute Quote nach spätestens 13 Folgen. Wenn überhaupt. Meistens sind es nur noch 6 Folgen.
Genau.
Ja, aber schöne Serie.
Aber woher kommt die Quote? Weil die Leute das schon kennen und sich denken, ah ja, okay. Ja, aber so dieser Mut,
ja.
Das macht mich auch total fertig.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist komplett mutlos geworden über die letzten 20 Jahre. Ja, absolut. Das ist mir auch ein völliges Rätsel. Manchmal, ganz, ganz selten passieren bei den Digitalen wird es immer genannt, so ZDF Neo oder ARD One heißt der andere, glaube ich. Da passieren ganz, ganz selten mal ein paar mutige Sachen. Da passiert dann sowas wie Böhmermann, der auf einmal hinten aus der Nische irgendwie nach vorne kommt und dann aber auch funktioniert. Ja? Wenn der Böhmermann keine guten Quoten fahren würde im zweiten Fernsehen, zweiten deutschen Fernsehen, dann wäre der auch ganz schnell wieder weg. Ja, die Quoten von Böhmermanns Sendung sind gut genug. So, das ist das Riesenproblem. Dann gab es mit Sarah Bosetti gab es auch mal eine Sendung, die war richtig geil. Aber das waren anscheinend auch nur so 6 Folgen so über die Sommerpause. Weißt du, wenn das seriöse Fernsehen in Urlaub ist, dann dürfen mal die schrägen Vögel ran. Und das regt mich fürchterlich auf, wirklich. Die sollen verdammt nochmal experimentieren und die müssen auch mal, ich raff das überhaupt nicht. Das war doch vor 25 Jahren war das allen klar. Du kannst nicht mal eben 13 Folgen veröffentlichen und glauben, dass du damit ein Erfolg wirst. Als Gute Zeiten, Schlechte Zeiten angefangen hat, die haben das erste Jahr haben die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Und RTL hat aber trotzdem gesagt, nee, wir halten das jetzt durch, wir glauben daran. Das ist was anderes, das ist was Neues, wir glauben da jetzt dran, wir machen das jetzt. Und ihr werdet schon sehen, ja. Und wir sehen schon. Und Das vermisse ich mittlerweile beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ausgerechnet da, wo Geld keine Rolle spielt, also wo sie nicht darauf angewiesen sind, dass die Werbekunden wohlwollend sind oder sowas, dass da so eine Mutlosigkeit, vor allen Dingen in der Breite so eine Mutlosigkeit eingezogen ist. Klar, dass wenn irgendwie der Westdeutsche Rundfunk immer schon feige gewesen wäre, aber der Rundfunk Berlin-Brandenburg immer schon mutig, wäre ja geil. Aber es sind ja alle mittlerweile feige.
Ja.
Keiner probiert mehr was aus. Und dann hast du so ein Ding wie die Parlamentsrevue, wo du denkst, ja, hätten wir eigentlich leicht drauf kommen können. Man muss einfach nur 2 Frauen da hinsetzen, die haben zu zweit angefangen und die reden über das, was der Bundestag so beschlossen hat. Und daraus wird dann irgendwann irgendwie was. Und lässt sie vor allen Dingen mal machen. Das ging damals auch. Als ich damals beim Radio angefangen habe, hat der Chef gesagt, ja, macht mal. Ich will eine Beschwerde pro Woche hören. Und wenn ihr zu weit rausschwimmt, dann gibt's eins auf die Mütze. Ansonsten macht, was ihr wollt. Macht, was ihr für richtig haltet. Hier gibt's so ein paar Regeln. Ne? Gibt's so ein bisschen handwerkliche, journalistisches Handwerk und so weiter. Aber das war's. So, dann hör doch heute mal in die Radios rein in Deutschland. Das sieht nicht aus, das hört sich selbst, also das Jugendlichste, was es heutzutage gibt, Zündfunk. Entschuldigung, die fand ich schon vor 20 Jahren albern. Mm. Ah, endlich mal wieder schön gerantet. So. Hört die Parlamentsrevue? Wie machen wir denn jetzt? Ach so, wir. Ich mach mal mit Fragen und halte aber währenddessen das Maul, damit du auch mal was sagen kannst, damit ich mich nicht immer wieder über den Funk aufregen muss.
Ja, ich könnte mich ja auch aufregen, aber du hast es jetzt schon genug aufgeregt.
Genau, also, außerdem nutzt es ja überhaupt nichts. Das ist ja das Problem.
Wir können hier noch so viel rumranten. Genau. Es wird uns sowieso keiner hören, weil ja alle bei den Promis sind.
Genau, weil ja alle hören wollen, wie Oliver Welke das alles ganz super findet, was da passiert. Ich habe kein persönliches Problem mit Oliver Welke, ganz im Gegenteil. Ich habe den zweimal getroffen und mit ihm gesprochen und fand ihn einen wirklich sehr, sehr angenehmen Menschen. Nur um das auch mal gesagt zu haben.
Ja.
Der Paul fragt, wie er auf einen guten und alten Freund reagieren soll, der kürzlich durchblicken hat lassen, dass er die AfD wählt. Aus Protest gegen die, seiner Meinung nach, schlimme Politik seiner ehemaligen Partei der Wahl, den Grünen.
Oh. Ich könnte jetzt eine lange Rede halten.
Mach
und
mal.
Wenn du mir erlaubst, dann mache ich das auch.
Ich huste mir auch für dich schon mal ein.
Also, klar, dieser Freund hat etwas gesagt, was der andere Freund problematisch findet, was ihm zumindest irgendwie Bauchkrämpfe macht. Ja, der denkt so, boah, es geht doch nicht. Wie kann der nur? Der ist ein Dummkopf. Und so weiter. Und was heute passiert oder was ich oft einfach erlebe, ist, dass Menschen nicht mehr verstehen, was eine Freundschaft bedeutet und dass sie sehr, sehr schnell sind, Menschen zu schubladisieren und ihnen einen Stempel aufzudrücken, einen Sticker aufzukleben, und zwar anhand von Dingen, die nicht unbedingt politisch sind. Klar, in diesem Fall ist es so. Ja, in diesem Fall hat er ja tatsächlich eine Aussage getätigt und der hat das nicht durchblicken lassen. Also es gab keine Andeutungen, sondern der hat es ja wirklich gesagt. Gell? Also
ja, durchblicken.
So steht es in der Fragestellung. Aber der hätte ja zum Beispiel. Mein erster Gedanke, als ich das so gehört habe und noch das folgende Dings da nicht gehört habe, war, okay, wenn er irgendwas durchblicken lässt, das ist ja oft sowas wie, Freund weigert sich zu gendern, der ist bestimmt rechts. Oder Freund hat eine falsche Konsumentscheidung getroffen, dieser AfD-Wähler. Also es werden tatsächlich, nicht überall, aber an vielen Stellen, Dinge politisiert, die mit Politik beim Individuum nichts zu tun haben. Und es stimmt zwar, wenn man mit der richtigen Brille draufschaut, ist alles irgendwie politisch. Aber das heißt nicht, dass man alles politisieren muss. Auf Teufel komm raus. Und um mal bei diesem Gendern zu bleiben. Gendern wird ja gesehen als Merkmal von Rechten. Also Anti-Gendern meine ich. Mhm. Diese Gender-Gaga und so.
Ja, Gendern also sein. Die Ideologisierung des Dagegenseins. Also wenn jemand sagt, ich mach das nicht, mir ist das zu blöd, der ist auf keinen Fall ein Rechter. Wenn sich aber jemand hinstellt und sagt, der Gender-Gaga da, die soll mal die Schnauze halten, dann ist das garantiert kein Linker.
Genau, genau. Aber ich meine, gegen das Gendern sein wird gemeinhin, also allgemein mit Rechten in Verbindung gebracht. Dabei gibt es auch andere Gründe, gegen Gendern zu sein. Es kann stilistische Gründe geben, es kann Inklusionsgründe geben, dass ich zum Beispiel möchte, dass die Zielgruppe, zu der ich spreche, mich versteht und dass ich denen halt keine Steine in den Weg lege. Und es gibt also viele Gründe, aber alles wird dann in solchen Fällen reduziert auf das Politische. Mhm. Du bist gegen Gendern, also bist du Nazi. Und das finde ich total schlimm.
Passiert das denn wirklich?
Das passiert wirklich.
Wo passiert das denn?
Also
das ist so, diese Art Argument höre ich recht häufig auch in anderen Kontexten. Und ich denke mir immer, also wo ich so durch meinen Alltag gehe, Sehe ich das nicht, höre ich das nicht. Wenn ich Twitter einschalte oder irgendwas, ne, also, Metapher jetzt, wenn ich Twitter einschalte, dann sehe ich sowas. Aber das ist doch nicht die Welt. Das ist doch nicht die Wirklichkeit. Das sind doch genau die, die so ticken. Also auf, gerade Twitter, ich bin ja gelegentlich gezwungen, da hinzugucken von der Übermedienredaktion, weil irgendjemand da irgendwas geschrieben hat, was interessant ist für uns. Wenn ich da hingucke, sehe ich halt Leute, die da sind, um so sein zu können, wie man ist, wenn man auf Twitter ist. Aber das ist nicht die Realität, das ist ja nicht die Normalität. Jedenfalls nicht ja, die, die ich in meinem Mittelschichtskontext hier so erlebe. Also
ich würde dir auf jeden Fall recht geben, auch ich kann eigentlich mit den meisten Menschen offen sprechen. Und ich wurde jetzt zwar auch nicht offen angefeindet, aber es haben sich schon Menschen von mir distanziert, weil ich bestimmte Aussagen getätigt habe, weil ich bestimmte Meinungen vertrat, die in ihren Augen mit etwas, was sie halt mit etwas assoziiert haben, von dem sie sich distanzieren wollten. Ganz unreflektiert. Und dann später hat man auch darüber diskutiert und festgestellt, ah, okay, ich habe dich eigentlich ganz falsch verstanden und eigentlich haben wir ja ganz ähnliche Ansichten. Mhm. Ja, aber dieser Impuls, der war da. Und ich würde, weißt du, ich bin so jemand, ich kritisiere nie etwas, was ich nicht auch ein bisschen in mir habe. Und auch mir ist das häufig passiert, dass ich jemanden, also dass mir echt der Kamm schwoll.
Die Hutschnur platzt.
Die Hutschnur platzt, das Messer Bild. In der Hose aufgeht.
Das kann ja sogar manchmal passieren, wenn man mit so einem Taschenmesser dabei hat. Mir passiert das fast regelmäßig. Ich habe so ein voll geiles Taschenmesser. Das nehme ich aber immer nur, um hinten hinterm Haus am Papierkarton die Kartons klein zu schneiden. Und wenn ich dann noch mal was einkaufen gehe, habe ich das halt in der Hosentasche und spiele die ganze Zeit damit rum und irgendwann ist es offen. Und ja. Also das geht, aber ja, mit der Hutschnur, ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Na egal, ja, zurück.
Also ich habe mich schon oft dabei ertappt, wie ich gedacht habe, oh, ach du Scheiße, hat er das gerade wirklich gesagt? Hyperventilation, ja. Und ich dann später gemerkt habe, Moment mal, das war ja gar nicht das, was ich gedacht habe. Weil man muss sich ja auch mit bestimmten Themen auseinandersetzen können. Das tun ja auch viele Philosophen und Philosophinnen, dass sie mal ganz so detached sich einfach eine Sache angucken, aber bei Themen scheint es auch so eine Art Kontaktschuld zu geben. Sobald du versuchst, irgendwas zu verstehen oder auch eine andere Seite zu verstehen oder einfach ganz nüchtern auf Sachen zu blicken, ist man dann schnell zu sagen, oh, du bist auf der falschen Seite und so.
Das erlebe ich in meinem Alltag tatsächlich nie. Das habe ich noch nie erlebt. Ich sehe das wirklich in den sozialen Medien, da sehe ich das. Ich muss da keine 5 Minuten hingucken, dann sehe ich genau das, was du da beschreibst. Ja. Aber wie gesagt, das ist für mich, das ist nicht die Welt.
Aber weißt du, Holger, doch, ich danke dir, dass du das sagst. Ich danke dir, weil wenn ich das sage, also alles, was ich jetzt sage, das sind größtenteils Aussagen über Social Media. Das ist auch nicht meine Welt. Also wie gesagt, hin und wieder hatte ich so Situationen, die sich grob da einordnen lassen, die konnte man aber sofort klären. In 0, nix konnten die aufgelöst werden. Also auch ich rede hier von Social Media.
Okay.
Also man muss jedenfalls damit aufpassen und darf sich nicht einbilden, dass Social Media und die reale Welt wirklich komplett voneinander getrennte Welten sind. Denn manchmal schwappt die Social Media Logik so dermaßen in das eigene Leben. Und wie oft habe ich das an mir beobachtet, dass irgendwelche Denkweisen, die eigentlich völlig bescheuert sind, dass ich die habe, dass ich die im Leben auch irgendwie anwende. Und dann denke ich mir, woher habe ich denn das? Und dann kommt's mir sofort in den Kopf, na klar, Social Media, da haben wir diese Logik. Also man kann nicht erwarten, dass man in dieser Suppe rumdümpelt und dann einfach Modem ausmacht, weißt du? Und jetzt ist man in der Realität.
Nee, wenn man also lange genug in den Abgrund blickt, blickt der Abgrund in einen zurück. Das meine ich,
genau. Und having said that, komme ich jetzt nochmal auf die Freundschaft zu sprechen, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich in letzter Zeit auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Also ich habe tatsächlich erkannt, dass Menschen, die Freundschaften eingehen oft sich gar nicht wirklich auf den anderen Menschen einlassen können als unabhängige Person, sondern alles auf ihn projizieren, was sie gerne in ihm sehen möchten. Mhm. Du lernst jemanden kennen und der denkt sich dann, oh toll, diese Person hat Eigenschaft X, die genau meinem Bedürfnis entspricht, so eine Person halt in meinem Leben zu haben, und wir treffen uns jetzt und ich fülle dieses vage Bild mit immer neuen Sachen, die halt dazu passen, was ich mir wünsche. Und dann äußert die Person aber etwas, womit du jetzt nicht gerechnet hast. Also in meinem konkreten Fall war es so, dass ich keiner befreundet war mit jemandem, der mich für so eine liebe, nette, warmherzige Person kennengelernt hat, weil das gerade so auch seinem Bedürfnis entsprach, mich so zu sehen. Und dann habe ich irgendwann mal rausgelassen, wir haben uns ja immer wieder so über schöne Bücher unterhalten, habe ich irgendwann rausgelassen, dass ich die Existenzialisten sehr gerne lese, dass es eigentlich genau meins ist. Und dann war das Entsetzen aber groß. Hä? Echt, sowas Düsteres? Also das ist ja deprimierend. Und ich könnte sowas nicht lesen. Ich bin wirklich schockiert, dass du sowas liest. Und ab diesem Moment begann so ein Entfremdungsprozess. Aha. Alienation. Ja. Und da habe ich richtig gemerkt, okay, also diese Person hat tatsächlich was in mir gesehen, was gar nicht da war. Oder weißt du, du hast, du sagst irgendwie, ja, ich höre halt gerne Metal oder so, und dann gehen die Leute automatisch davon aus, dass du auch gerne Rotwein trinkst. Was? Was aber nicht der Fall ist. Was? Und wenn die dann hören, ich hasse Rotwein.
Menschen, ist das jetzt echt? Oder ist das ja gerade eine Metapher? Also eine.
Nein, das ist jetzt ein einfach Gleichnis. Ich weiß nicht, es ist sowohl echt als auch ein Gleichnis.
Okay.
Es gibt einfach so ein paar Interessen, die irgendwie in Clustern auftreten immer. Also wenn du, ja, wenn du die und die Musik hörst, dann stehst du wahrscheinlich auch auf Tattoos und dann trinkst du gerne das und isst gerne das und das ist dein Lieblingstier. Auf keinen Fall Hund, nein, Katze muss es sein und so weiter.
Mhm.
Und wenn Leute merken, in dem Moment, wo sie merken, dass du nicht mehr ihrem Idealbild entsprichst, wird die Atmosphäre ein bisschen feindlich. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten immer wieder beobachten
können. Ja, das kann ich sogar auch an mir beobachten. Also es gibt Meinungen, also beziehungsweise an uns tatsächlich auch. Es gibt Meinungen, die du hast, die ich absolut nicht teile, wo ich mich dann auch jedes Mal wieder zur Ordnung rufen muss und sagen muss, deswegen ist sie jetzt nicht ein Arschloch. So, also das passiert immer wieder. Ja, stimmt.
Ja, genau. Und genau das meine ich. Mhm. Ich finde, dass in einer erwachsenen Freundschaft oder in einer Freundschaft, wie ich sie meine, dass da einfach ausgehalten werden muss, dass die Person, mit der ich zu tun habe, unabhängig ist, ein unabhängiges Leben führt, das unabhängig ist von meinen Vorstellungen und dass sie auch Meinungen haben kann, denen ich nicht zustimme, wo ich auch gar nicht folgen kann, aber ich vertraue einfach darauf, dass die Person einen guten Grund hat, ja, dass sie nachgedacht hat oder vielleicht auch nicht nachgedacht hat, vielleicht einen bestimmten Entwicklungsprozess noch gar nicht durchgemacht hat. Und nur wenn ich das aushalten kann, kann überhaupt so etwas wie ein Gespräch entstehen. Wenn ich das aushalten kann, ohne die Person spüren zu lassen, dass ich sie eigentlich untragbar finde. Weil was dieser Fragesteller jetzt am liebsten tun würde oder was er tun könnte, wäre ja beispielsweise mit diesem Freund ein offenes Gespräch zu führen. Wenn man so ein offenes Gespräch führt, dann merkt man, dass die Dinge vielleicht sich auch gar nicht so verhalten, wie man sie vorher eingeordnet hatte. Vieles lässt sich klären, über vieles kann man sprechen. Menschen sind auch offen dafür, überzeugt zu werden vom Gegenteil, wenn die Argumente stimmen, wenn einfach auch diese offene Atmosphäre da ist. Aber wenn du von Anfang an diese offene Atmosphäre vereitelst, dadurch, dass du Ambivalenz nicht aushalten kannst, dadurch, dass du tatsächlich von jemandem erwartest, dass er genauso ist wie du, dann ist das keine Freundschaft.
Ja, aber. Also mir fehlen, ehrlich gesagt, fehlen mir ein paar Parameter zu dieser Frage. Und zwar, also erstens, wichtig ist vielleicht, die Frage ist aus dem Jahr 2019. Und zwar aus dem September 2019, das heißt, sie ist ziemlich genau 5 Jahre alt. Damals war die AfD zwar auch schon eine rechtsextreme Partei, aber es gab noch genug Leute, denen man glauben konnte und glauben durfte, dass sie das nicht wüssten. Das ist das eine. Ich weiß nicht, wie alt Paul ist und wie alt sein Freund ist, also sein guter alter Freund ist. Seid ihr 21 oder seid ihr 41? Wenn du 21 bist, also wir haben ja gerade, es ist Anfang September, kürzlich wurde in Thüringen und Sachsen gewählt, 30% der Menschen unter 24, glaube ich, waren es, haben AfD gewählt. Alle fragen sich, oh mein Gott, wie konnte das nur passieren? Meine Antwort darauf, warum so viele junge Leute Rechtsextreme wählen, ist, weil sie blöd sind. Und das ist auch das Privileg der jungen Leute, blöd zu sein. Das noch nicht durchdrungen zu haben. Demokratie Absolut. Ist ja nicht nur die Funktion der demokratischen Institutionen selbst, sondern Demokratie ist ein sehr, sehr abstraktes Konzept, das du auch erstmal durchdrungen haben musst. Und ich erwarte von keinem 21- oder 22- oder 23-Jährigen, dass er das so weit durchdrungen hat, dass er sich über die Konsequenzen der Wahl einer rechtsextremen Partei wirklich im Klaren ist. Mhm. So. Das ist meine erste spontane Antwort. Die haben die gewählt, weil sie blöd sind. Denk doch mal daran zurück, wie du warst, als du 21. Du hast gedacht, du weißt, wie der Hase läuft. 10 Jahre später hast du festgestellt, du hast nichts gewusst.
Ja, so sieht's aus.
Darum, ich wüsste halt gerne, wie alt ist Paul, wie alt ist sein Freund.
Ja.
So, warum hat der, also das, was bei mir zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert ist, ja, ich habe immer die Grünen gewählt, aber jetzt wähle ich AfD, weil ich mit den Grünen nicht mehr einverstanden bin. Das geht eigentlich nicht. Das ist intellektuell. Das ist eine Wolte, die kann man eigentlich überhaupt nicht schlagen. Da muss es Zwischenschritte geben. Allein deswegen würde ich an Pauls Stelle schon mal mit ihm reden.
Ja.
Und gucken, was der wirklich will, was er wirklich glaubt, was er täte, wenn er AfD wählt. Ja, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, das merkst du auch, das sieht man dann wiederum in den sozialen Medien ganz gerne mal. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die zumindest behaupten, sie würden AfD wählen, um so Leuten wie dir und mir, also unserem Soziotop, eins auszuwischen. Owning the Libs heißt das in den USA. Es gibt sehr viele, die machen das. Nee, jetzt erst recht. Die sind
also
so
die,
doof.
Die wählen, also meinst du, die wählen nicht AfD, aber behaupten AfD zu wählen? Nee,
kann auch sein, dass sie AfD wählen. Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Aber wahrscheinlich wählen sie auch. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ein nicht geringer Teil der Wählerschaft dieser Partei sich denkt, den da oben zeige ich's mal. Da ärgern die Grünen sich am meisten drüber. Und auch das ist eine Form von Dummheit. Ja, das ist eine Form von Idiotie, nämlich nicht zu sehen, was für politische Konsequenzen mein Handeln hat. Ja, aber wie gesagt, Erwachsenen billige ich das nicht zu. Wenn der Typ 41 ist, dann würde ich den so richtig ins Gebet nehmen und in die Ecke stellen. Wenn der 21 ist, würde ich erstmal versuchen herauszufinden, was da los ist. Und ab einem gewissen Punkt, und das ist, glaube ich, jetzt der Unterschied auch zu dem, wo ich dir fast hundertprozentig zustimme, zu dem, was du gesagt hast. Eine rechtsextreme Partei zu wählen und davon das zu wissen, was man da tut und das in Kauf zu nehmen, was dann passiert, demokratisch, also in einer Gesellschaft passiert. Das ist eine Form von Verhalten von Leuten, mit denen ich persönlich auf keinen Fall befreundet sein wollen würde. Mhm. Selbst wenn ich seit 50 Jahren mit der Person befreundet wäre, wenn die sich entpuppen würde als ein Mensch, der rechtsoffen, sag ich mal, oder Rechtsextremismus offen genug ist, um aus Überzeugung eine Partei wie die AfD zu nehmen, würde ich die Freundschaft kündigen. Weil dahinter steht mehr als nur eine politische Meinung. Dahinter steht, ich halte dich für ein Arschloch, das irgendeinen Vorteil daraus zieht, anderen Menschen qua Politik das Leben schwer zu machen. Mhm. Und das halte ich für derart falsch, für derart unsolidarisch, für derart illiberal, dass ich mit dir nichts mehr zu tun haben will.
Ja, das also ist, da das könnte ist man Grund. Ja eigentlich also auch guten Rechtsruck. Gewissens das Nazi-Label drauf tun,
Exakt.
Oder?
Exakt, ja, könnte man wahrscheinlich, ja. Aber das ist halt auch wieder so, dann musst du halt erstmal wieder darüber diskutieren, dass das ja eine Verharmlosung des Dritten Reichs und so weiter. Ja, aber im Grunde ist man dann Nazi.
Die Bedingung für diesen Nazi-Stempel ist halt, dass jemand tatsächlich versteht, was er da wählt und was das bedeutet. Ja, wenn das nicht versteht, wenn das einfach nur so, ja, scheißegal ist, dann ist er vermindert schuldfähig.
Ja, und sich vor allen Dingen noch einen persönlichen Vorteil davon verspricht. Ne, das größte Arschloch in der Straße, zieh dem eine Uniform an und du hast den perfekten Nazi.
Mm.
Ne? Das ist tatsächlich was, wo ich eine Grenze ziehen würde. Also ich komme mit allen möglichen Meinungen klar. Schwierigkeiten habe ich, wenn jemand irgendwie so völlig verschwörungstheoretisch, aber da denke ich dann halt auch, okay, du hast den Verstand verloren, mit dem muss ich nicht, das ist halt Quatsch, so. Aber gerade im Rechtsextremismus, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, da ist bei mir eine Grenze einfach erreicht, wo ich sage, nee, Freundchen, so nicht.
Ja, ja.
Im Zweifelsfall heißt das nämlich, dass du mich opfern würdest, weil ich anders bin.
Mhm.
Und da gehe ich halt nicht mehr mit. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo Paul gerade dann auch steht. Also eigentlich muss er erstmal rausfinden, ist der Typ so? Wenn er so ist, zieh deine Konsequenzen raus.
Mhm.
Wie auch immer die aussehen. Meine persönlichen Konsequenzen wären, dass ich sage, ja, tschüss. Geh AfD wählen, tschüss.
So. Ja.
Das habe ich vergessen, weiter zu blättern hier. Die nächste Frage kommt nämlich von Norm. Ah nee, Rüdiger schreibt. Der Rüdiger möchte, beziehungsweise ist hier irgendwas an der Codierung kaputt. Der R, Fragezeichen, Fragezeichen, Digga, M, Fragezeichen, Fragezeichen, echte. Der Rüdiger, Entschuldigung. Der Rüdiger möchte gerne wissen, warum der Mensch dieses innewohnende Bedürfnis danach hat, Krusten abzukratzen, obwohl es evolutionstechnisch viel sinnvoller wäre, wenn wir unsere Wunden ausheilen lassen würden, anstatt sie vorzeitig wieder aufreißen zu wollen.
Ah, das ist super. Das ist eine voll die gute Frage eigentlich.
Ich nenne die Sendung Schorf, Klammer auf, ja. Mit Alexandra Tobor. Schön.
Schorf mit Alexandra Tobor.
Schorf mit Alexandra. Dich. Ja doch. Also ich nenne doch die Sendung neuerdings immer
Ja.
Schorf. Nicht? Schorf? Findest du nicht gut?
Schorf. Gibt es einen Promi, der Schorsch heißt?
Schorsch Kamerun.
Ja, Schorf Kamerun.
Schorf Kamerun. Ja, aber dann müssten wir jetzt doch irgendwie auf Kamerun kommen. Und was weißt du über Kamerun?
Nix.
Ist irgendwo in Afrika. Genau. In Kamerun, da wohnen Kameruner.
Okay, also Schorf. Schorf it is. Wie, was hat es auf sich mit dem Schorf? Ich weiß es nicht, natürlich, klar. Also das wäre klüger, das dran zu lassen. Aber der Mensch ist ja auch ungeduldig, gell? Der will das ja auch. Der will das ja auch weghaben. Und es bietet sich ja auch so an, wenn es da schon so ein bisschen runterhängt. Wenn es sich schon so ein bisschen ablöst, das fleht ja gerade nach so, dazu abgelöst zu werden.
Deine alte Schürfwunde so leprös vor sich hinhängt. Ja, aber ja, na, das juckt halt. So, was ist das überhaupt für ein Gott, der heilende Wunden jucken lässt?
Ja.
Das ist doch viel eher. Darüber müssen wir doch mal reden. Was ist das eigentlich für ein Schöpfer, der hat ja überhaupt nichts drauf? Von wegen ja. Allmächtig. Pff, weg. Weder allmächtig noch barmherzig. Wunden jucken, ständig muss man kacken. Und es gibt Krieg. Was ist denn der Scheiß? So. Nee, das juckt halt. Und ich merke das bei mir. Oft ist es so, dass, also man berührt sich selbst ja an Stellen, man kriegt ja gar nicht mit, wie sehr man sich ständig berührt irgendwo irgendwie durch irgendwie, und wenn es nur Armfalten oder weiß der Geier irgendwie, also so hier, wie heißt es, Ellbogen ist ja. Und so oder Armbeuge. Mir fällt auf, dass wenn ich irgendwo eine Wunde habe und da irgendwo Schorf drauf habe, das stört. Ich merke dann immer erstmal, mein Gott, benutze ich diese Ecke am Daumen oft oder sowas, und das stört halt so sehr, dass ich das dann auch tatsächlich runterkratze und sogar in Kauf nehme, dass es wieder ein bisschen wehtut. Also ich finde dann diesen latenten Schmerz, an den gewöhnt man sich eher, als an dieses immer wiederkehrende, punktuelle Stören des Schorfs. Vom Stören des Schorfs. Störschorf. Entschuldigung.
Ja, sind wir durch mit dem Schorf, oder?
Was? Sind wir durch mit dem Schorf? Ja, darum
oder
ist das
so. Und
da hast
du noch Bedürfnis, darüber
nee,
zu reden.
Aber es juckt halt. Heilende Wunden jucken, und wo es juckt, da kratzt man, weil man sonst wahnsinnig
wird. Ich würde außerdem sagen, dass es total satisfying ist. Was ich zum Beispiel sau gerne mache, ist so Aufkleber von Büchern ablösen. Könnte ich stundenlang machen.
Ja, wenn sie abgehen. Aber oft ist es ja eher so, dass sie so drauf sind wie bei Käse aus dem, ne? Wenn du in der Käsetheke Käse kaufst, dann packen die das in Zellophan ein, wiegen das ab. Und dann kleben die dieses Label genau auf da, wo der Zellophanverschluss ist, sodass du garantiert das Zellophan kaputt machst, wenn du das Ding aufmachst.
Mm.
Und bei mir an der Käsetheke fragen sie immer, möchten Sie ein Käsepapier dazu?
Käsepapier? Ein Käseblatt?
Ja, das ist ein Käseblatt.
Ja, das ist doch Käsepapier.
Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Klar. Das ist halt so ein beschichtetes Papier, wo du deinen Käse dann einwickeln kannst und in den Kühlschrank legen kannst. Ein Käseblatt. Der Tim, da ist er wieder. Der hat uns doch letztes Mal schon so gestresst. Der Tim, schreibt, ich höre gerade die Sendung von Holgi mit Florian Freistetter über den Weltuntergang 2012. In meiner Wahrnehmung sind die angeblichen Weltuntergänge wieder erwartend zurückgegangen. Liegt das an meiner selektiven Wahrnehmung oder geht euch das auch so? Woran könnte das liegen? Warum gibt es weniger Weltuntergänge?
Sind die Weltuntergänge zurückgegangen? Die sind doch voll am Zurückkommen. Also Weltuntergang, ich weiß ja nicht, was für Weltuntergänge gibt. Geht das jetzt also im astronomischen Sinne?
Naja, nee, dieses, ne, also am 23. März 2025 sind der Jupiter und die Venus und der Mond in einer Linie und daraufhin wird sich dann die Erdachse
so,
um 90 Grad...
Also nicht
Grad
astronomisch, sondern nee, astrologisch.
Astrologische Welt.
Genau. Okay, verstehe.
Ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, sie sind zurückgegangen. Gleichzeitig erzählte mir der eine Nachbar meiner Eltern, also ich war neulich wieder, letzte Woche war ich in Nordrhein-Westfalen, die letzten Reste aus meinem Elternhaus rausräumen, weil es ja verkauft wird. Und der Nachbar rechts erzählte, der Nachbar links hätte ihm ein konkretes Datum und eine Uhrzeit für den Weltuntergang genannt. Woraufhin ich auch so, wann? Wann ist das? Ja, das habe ich mir nicht gemerkt, das ist doch völliger Blödsinn. Wo ich auch dachte, shit. Und dann war der andere Nachbar da und dann dachte ich, frage ich den jetzt oder nee, dann quatscht er mich voll. Ich habe tatsächlich auch den Eindruck, als wäre das zurückgegangen, zumindest als wäre das in dieser, 2012, das war ja total albern, da war das ja gefühlt Titelgeschichte in allen Zeitungen und so, das, also dieses Jahr ist Ende und noch ein Film obendrauf und weiß ja gar.
Ja, das wäre aber eigentlich total interessant, weil Astrologie nämlich boomt total unter den jungen Leuten.
Wir haben aber auch gleichzeitig seit 2012, also das ist auch 12 Jahre her mittlerweile,
haben wir einen realen Weltuntergang in Aussicht gestellt bekommen und da braucht es keine fiktiven mehr.
Nicht nur das, wir haben mehrere so große, echte oder gefühlte Katastrophen, dass wir uns vielleicht damit ausgelastet sind. Also die Leute kommen ja schon nicht damit zurecht, dass wir Einwanderung haben. Die Leute kommen nicht damit zurecht, dass wir was gegen das Artensterben unternehmen müssen. Die Leute kommen nicht damit zurecht, dass wir was gegen die Klimakrise unternehmen müssen. Was haben wir denn noch? Die Leute kommen nicht damit zurecht, dass wir was gegen die Demografiekrise unternehmen müssen. Wo sich der Kreis dann schließt, weil das die Lösung wieder Einwanderung heißt, womit sie halt nicht zurechtkommen. Die aber trotzdem steigen wird, weil wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen wollen. Und. Und da dann auch noch irgendeinem Bekloppten in einem weißen Gewand glauben, der sagt, ja, morgen platzt der Planet, weil der Jupiter im dritten Haus furzt. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Leo wüsste gerne, wie wird sich unser Leben verändern, wenn sich eines Tages jeder Mensch teleportieren kann und somit physische Grenzen wie Zäune und Wände niemanden mehr aussperren können?
Boah, mein schlimmster Albtraum. Teleportieren. Ja. Das wäre furchtbar. Stell dir mal vor, ich kann mich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen, wenn irgendjemand Besuch ankündigt.
Genau. Ich komme kurz zum Kaffee vorbei.
Bling. Ja.
Wie so, wow. Weißt du, wie so ein Zauberer, der so mit so einem kleinen Wölkchen erscheint und verschwindet. So. Ja, denke ich nicht drüber nach. Ist mir zu blöd, wird's nie geben. Fertig.
Ja, aber da
nur,
muss man
schon
drüber.
Nein, nur weil die das im Fernsehen machen, das wird's nie geben. Da brauche ich, das ist für
ja, so, aber trotzdem kann man ja über das Problem dahinter diskutieren. Warum wäre das denn so schlimm?
Teleportation ist Energieverschwendung.
Ja, natürlich, es ist auch Energieverschwendung. Aber ich sage das jetzt deswegen, weil ich Werbung habe. Und zwar wird in wenigen Tagen ein neuer Podcast von mir erscheinen. Also kein neuer Podcast, sondern eine neue Folge. Eine neue Folge eines Podcasts. Und zwar des In trockenen Büchern Podcasts.
Ja.
Und darin geht es um die Mitte des Lebens. Also um den Zeitraum zwischen dem 40. und dem 65. Lebensjahr und so existenziellen Fragen, die man sich in dieser Lebensphase stellt.
Du meinst solche Fragen wie, Campingbus oder nicht?
Genau solche Scheißfragen meine ich nicht, sondern also keine Konsumfragen, auch keine Fragen, soll ich mir jetzt eine Affäre zulegen, ein Motorrad, wie kann ich meiner Unsichtbarkeit entgegenwirken mit Botox-Spritzen? Also nein, genau. Genau darum geht es nicht, sondern es geht um wirkliche Fragen. Es geht um Reue, es geht um Bedauern, es geht um die Endlichkeit, um den Umgang mit der Erkenntnis, dass man wirklich nicht mehr alle Zeit der Welt hat, um das zu verwirklichen, was man immer schon erreichen wollte oder was einem halt wichtig ist im Leben. Und ein großes Kapitel in diesem Buch von der Barbara Bleisch, das ist die Moderatorin der Sternstunde Philosophie, kennst du vielleicht?
Ja.
Schweizer Fernsehen. Mhm. Also in einem Kapitel geht es tatsächlich um so Leute, die eigentlich schon alles erreicht haben im Leben, die sich mit 45 oder so denken, boah, geil, also eigentlich habe ich alles, was ich wollte. Ich habe einen gut bezahlten Job, ich bin ganz nach oben gekommen, ich habe Familie, Haus, ich war ständig in Urlaub. Aber irgendwie spüre ich eine ganz große Leere in mir. Hm. So nach Motto, soll das jetzt alles gewesen sein?
Ist das nicht schrecklich, mit Mitte 40 zu wissen, dass man alles hat, was man wollte? Weil das bedeutet ja, dass
genau.
man mit Anfang 20 genau wusste, was man wollte. Das ist ja grausam.
Es ist absolut grausam. Und ich finde das auch richtig ein ernstzunehmendes Problem. Also das Gegenteil wäre ja das, was ich spüre, was hoffentlich auch viele andere Leute spüren, nämlich, scheiße, jetzt bin ich schon so alt und eigentlich habe ich gar nichts erreicht. Und es gibt noch so viel.
Naja, das ist auch eine Form von Midlife-Crisis, ne? Also
klar.
Und das wird ja dann gerne irgendwann im Konsum überkompensiert. Oder zu kompensieren versucht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber dieses, ich habe ja nichts erreicht, oder ich habe nicht das, was ich haben wollte, das ist ja nicht unbedingt gerichtet auf solche Statussachen. Ja, so
okay,
Erfolge,
du meinst,
sichtbare Erfolge, Bestsellerlistenplatz oder so. Also sowas meine ich gar nicht. Sondern für manche Leute kann es auch so sein wie, ich habe immer noch keine Partnerin gefunden, ja? Oder ich lebe in diesem Kaff, weil ich meine Eltern pflegen muss und die Zeit zieht an mir vorbei und meine besten Jahre werden irgendwie davongeschwemmt und weißt du, solche Sachen sind das. Oder ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Beruf zu finden, der mit dem ich zufrieden bin. Oder ich habe immer noch nicht genug Geld angespart, um einigermaßen sicher mich zurücklehnen zu können, um mir keine Sorgen um die Zukunft oder die Zukunft meiner Kinder machen zu können. Also es gibt halt diese zwei Ausgänge, entweder das eine und das andere. Und ich würde sagen, in beiden Positionen gibt es ein gewisses Leiden an dieser Situation. Und warum ich das jetzt alles so erzähle, ist, weil dort die Rede kommt auf telische und atelische Handlungen. Das bedeutet.
Telisch?
Ja, ich erkläre es dir gleich. Also Telos.
Ach so,
heißt
teleologisch.
Ja das Ziel oder theologisch, genau. Das heißt ja so auf ein Ende hin, auf ein Ziel hin. Und das bedeutet, also
nennt
telische
man, Handlungen. Entschuldige, nennt man das mittlerweile telisch? Weil ich habe gelernt, das heißt teleologisch.
Nee, das ist, wenn du tatsächlich in der Wissenschaft der Theologie unterwegs bist.
Nicht Theologie, sondern Teleologie.
Teleologie.
Zielgerichtet ist eines teleologisches Handeln.
Also in dem Buch heißt es telisch und atelisch.
Okay, telisch, okay. Ist mir neu, habe ich noch nie so gehört.
Vielleicht soll ich nochmal nachschauen, bevor ich das
Ding... Ich guck gerade hier, telisch, Aktionsgrad.
Einspreche.
Begriff aus der Sprachwissenschaft.
Telisch.
Sag nicht zusammen, Aktionsart, warte mal gerade, telisch. Ja, witzig. Ja, ich habe das immer als teleologisch gesehen. Vielleicht habe ich auch einfach nur gedacht, es hieße teleologisch, weil es die Teleologie ist, vom Telos her. Aber ja.
So, aber jetzt zum Drama des Menschen, der irgendwie mit 45, 50 feststellt, dass er eigentlich schon alles erreicht hat. Wenn du dir das Leben, den Lebenslauf von so einem Menschen vorstellst, der hat ja von Anfang an sehr zielstrebig sein Ziel verfolgt, also seinen Traum verfolgt.
Ja.
Das bedeutet beruflich ein Ziel nach dem anderen abgehakt, ein Paper nach dem anderen geschrieben, ein Projekt nach dem anderen abgeschlossen. Um nach oben zu kommen, musst du ja wirklich Sprosse für Sprosse nehmen. Und du bist quasi ständig damit beschäftigt, Ziele abzuhaken und kaum ist ein Ziel abgehakt, wunderbar, das nächste wartet schon. Und wenn du diesen telischen Lebensstil hast, dann ist Unzufriedenheit natürlich das Ergebnis, weil du dir gar nicht leisten kannst oder weil du gar nicht drauf kommst, kurz innezuhalten und auch das Erreichte zu genießen, was du da hast. Ja, und das ist ja auch so dieses Gefühl, kennen bestimmt ganz viele, wenn sie an einem Projekt lange gearbeitet haben, eine Bachelorarbeit oder sowas, und die ist dann fertig. Und dann fühlt man gar nichts. Und das ist eigentlich zwingend das Ergebnis von solchen telischen Handlungen. Mhm. Und weil du zerstörst ja quasi das Ding, was du, also bei der Zielerreichung wird das Ding quasi zerstört. du musst ja dann zum nächsten. Also es
wird noch nicht mal zerstört, sondern es wird im Grunde ausgelöscht. Also es hebt wie so Antimaterie auf. Also
ja, perfekt. Gut ausgedrückt. Genau. Ja. Genau. Und im Grunde gibt da einen schönen Vergleich. Ist das so, als würde man Freundschaften schließen, um sie zu beenden?
Ja.
Ja. Und dieses Telische, das sehe ich halt jetzt auch in dieser Frage mit dem Teleportieren, weil eine Erkenntnis von mir ist und natürlich von ganz vielen anderen, das erkennt man mehrmals im Leben, dass es nie um das Ziel ging. Das Glück ist nicht am Zielpunkt. Das ja. Glück ist immer auf dem Weg. Das ist halt dieser Prozess. Und beim Teleportieren würde ich wirklich komplett die Freude an allem verlieren, weil dieser Prozesse und Wege sind deswegen so wunderbar, weil man sich dabei entwickelt, weil irgendwas wächst. Und das empfinden wir Menschen als sehr angenehm. Wenn Dinge sich verändern, wenn wir mittendrin sind, wenn wir spüren, dass irgendwas vor sich geht, wenn die Wetterlage sich ändert, ja, so im übertragenen Sinne, das finden wir total aufregend. Und deswegen machen wir uns auch immer auf den Weg, um diese Veränderung zu erfahren, um eben das zu spüren, dass dieses Lebendigsein. Und am Ziel ist das ausgelöscht. Da ist das Vergangenheit, ja. Und du musst dir dann wieder ein neues Ziel suchen, um dann wieder diesen Prozess zu haben. Ja, und in einer Welt, in der man teleportieren kann, ist das, glaube ich, an seinem Höhepunkt angelangt. Diese telische Lebensweise, zu der wir ja sowieso erzogen werden,
verstehe, du meinst, seit also frühester so Kindheit. Grunde, also unmittelbar an seinem Ziel, zumindest räumlich ankommen zu können.
Ja,
ohne dieses Ziel überhaupt nur ins Auge nehmen zu müssen, genau. Ohne sich darauf hinbewegen. Ah, verstehe. Genau. Das wäre da sozusagen die materielle Umsetzung des telischen Lebens.
Ja.
Okay, verstehe. Schöne Idee. Das telische Leben, ist das menschlich oder ist das krank?
Ich glaube, es ist krank. Es wird auch kapitalistisch enforced,
das telische Leben. Was du beschreibst, erinnert mich sehr an zumindest mein Drogenproblem. Also ich habe halt ein Suchtproblem. Darum lasse ich die Finger von dem meisten Zeug, was es so gibt. Und bei mir war es halt so, dass ich Drogen immer nur genommen habe, Achtung, für den Kick, für den Augenblick.
Ja.
Es gibt beim Drogenleben gibt es zwei Zustände. Es gibt den Kick und den Flausch, habe ich das immer genannt.
Aha.
Womit auch einigermaßen klar in welcher Subkultur ich mich so bewegt habe. Also es gibt den Kick und den Flausch. Der Flausch, den fand ich immer irgendwie, war okay, aber war mir halt auch egal. Und den Kick fand ich halt immer super. Und das klingt ein bisschen so wie das, was du da beschrieben hast. Dass ich immer wieder einen Kick brauche, also dass ich überhaupt nicht in der Lage bin zu sagen, ey, ist doch eigentlich gerade total geil.
Ja.
So, guck doch mal. So, guck doch mal, bis zum Guck doch mal bin ich überhaupt nie gekommen, sondern immer gesagt, wo gibt's das Nächste, wo gibt's das Nächste, wo gibt's das Nächste. Und jetzt ist, auf diese Art und Weise Drogen zu nehmen, ist mit Sicherheit krank. Darum habe ich gefragt, ob du das für krank oder für menschlich hältst. Und ja, dass es kapitalistisch ausgebeutet wird.
Ja,
das heißt, Kapitalismus ist letztendlich eine Art von Droge.
Absolut ist es das. Und es befriedigt immer nur dieses Bedürfnis. Ja, ich meine, der Kapitalismus macht sich das zunutze, dass uns Gehirne darauf anspringen.
Ja.
Und schau dir doch mal an, und das finde ich total pervers eigentlich. Klar, hat sich so eingebürgert, funktioniert anscheinend ganz gut, aber die Leute haben eine Bucketlist, wo sie wirklich eins nach dem anderen abhaken können. Aber da hört es nicht auf.
Ja.
Es gibt ja auch noch Relationship Goals und Friendship Goals. Ja, diese ganzen Hashtags, die alle auf Goals ausgerichtet sind, auf dieses Abhaken, auf diese Mentalität, weg damit.
Vor allen Dingen,
weg damit.
Vor allen Dingen, wie auch dann dahin gegangen wird, das ist sowas, was ich im Grunde mein gesamtes, ja, seit meiner Jugend schon irgendwie beobachte. Und je nachdem, in welchem Alter ich bin, fand ich das halt auch mal ganz cool. Oder irgendwann habe ich dann erkannt, dass es eigentlich das Gegenteil von cool ist. Ich sag mal, Manager-Typen, diese Can-Do-Typen, die nur 4 Stunden schlafen und
die immer diese langgezogenen Socken haben. Die sehe ich immer so am Flughafen sitzen, wo dann die Stoffhose so nach oben geht und dann diese langen Socken
in
diesen
Kniestrümpfe, das ist eigentlich völlig normal.
Also ja, wahrscheinlich schon, aber das ist einfach mir so fremd.
Verstehe.
Das ist einfach nicht meine Welt. Aber
ich schlafe jede Nacht nur 4 Stunden, danach esse ich ein Power-Müsli, dann mache ich 2 Stunden Sport, am besten irgendwie joggen und schwimmen und reiten und Squash und danach lese ich 3 Bücher quer und dann gehe ich erst in die Firma. Also solche Typen gibt es ja, und zumindest als Idealbild oder irgendwas. Und es gibt halt echt viele Menschen, insbesondere sehr, sehr viele gar nicht so erfolgreiche Menschen, die genau das als Erfolgsrezept ansehen und versuchen, dem nachzueifern und sich überhaupt nie fragen, warum scheitere ich hier eigentlich gerade? Warum gebe ich eigentlich so viel Geld für Kurse in neurolinguistischer Programmierung aus, wenn ich überhaupt nicht reich werde? Das ist schon,
genau. Und das Gegenmittel gegen dieses eingeübte tälische Leben ist auch, sich bewusst Tätigkeiten zuzuwenden, die keinen Zweck haben, die kein Ziel haben, die einfach nur um ihrer selbst willen, genau, das wäre das Spiel, das wäre aber auch sowas wie Gärtnern. Ich meine, wenn du im Garten rummachst, du bist ja nie fertig. Du kannst nicht fertig sein im Garten.
Ja, nur im Januar, Februar, da hast du mal ein bisschen Ruhe. Aber dafür musst du dann vorne vorm Haus Schnee schippen. Obwohl heutzutage auch nicht mehr.
Sehr schön. Ja, also hört euch bitte diese Folge an. Die liegt mir sehr am Herzen. Ich habe auch den Verdacht, dass unsere Hörer mit uns zusammen alt werden. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass viele Menschen in mittleren Jahren, also genau in dieser Zeitspanne 40 bis 65 zuhören, und wahrscheinlich haben alle mit diesem Problem zu kämpfen in der ein oder anderen Art, und mir hat das Buch wirklich wahnsinnig geholfen. Das ist zwar auffühlend ohne Ende, weil man sich ein paar schwierigen Fragen stellen muss, aber das lohnt sich. Das lohnt sich echt, und man sieht vieles hinterher gelassener.
Stellst du die schwierigen Fragen auch, oder präsentierst du diese schwierigen Fragen auch in der Sendung? Das heißt, wenn ich das gehört habe, dann habe ich erstmal wieder eine Woche nachzudenken.
Aber ich verspreche auch weniger Panik, wenn man jetzt schon Panik hat.
Ach so, nee, habe ich nicht.
Weil dann ist dann kannst du es ja lassen.
Außerdem habe ich eine gute Therapeutin.
Ja, und ich wollte noch sagen, ne, also Mitte des Lebens und so, ich kenne auch viele 30-Jährige, die Anfang 30 sind und die absolut reif genug sind für diese Fragen und sich diese Fragen auch jetzt schon stellen. Und es gibt auch 70-Jährige, die mit diesen Themen sehr viel anfangen können. Also ist auch nicht so, sollte nicht so eng gezogen werden.
Und vielleicht wäre es...
Es ist sowieso ein Riesenzeitraum, ja?
Ja, und vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn man schon sehr jung anfangen würde, sich solche Fragen zu stellen.
Ja, aber du weißt ja, Youth is wasted on the young, und die Jungen haben häufig nicht so die Perspektive auf die Fragen. Aber wenn man sich dazu bereit fühlt, sage ich, go for it. Ist auf jeden Fall besser, als später zu bereuen. Wobei bereuen auch nicht so schlimm ist, wie ich dann auch in der Folge ausführen werde.
Link in den Shownotes. Nächste Frage kommt von Lars. Ich habe 3 verschiedene Waschmittel von einem Hersteller. Für weiße, farbige und dunkle Wäsche. Alle 3 Waschmittel haben jeweils einen unterschiedlichen Duft. Was ist der Grund dafür? Ich sortiere meine Wäsche ja schließlich nach Farben und nicht nach dem gewünschten Duft.
Die haben verschiedene Düfte vom selben Hersteller?
Kann sein. Ich kaufe ja ausschließlich oder versuche fast ausschließlich Waschmittel zu kaufen, das nicht riecht. Weil alle Waschmittel und noch schlimmer, alle Weichspüler riechen unglaublich vulgär.
Ekelhaft, oder?
Das ist wirklich widerlich, wie manche Menschen stinken, weil sie viel zu viel Weichspüler benutzen oder was auch immer. Dann gibt es ja noch so eine neue Macke, Wäscheparfum, was im Grunde auch nur ein intensivierter Weichspülergeruch ist. Ich finde das wirklich total ekelhaft, weil das sind halt so, das riecht nach Plastik, das riecht sehr, sehr billig. Das ist vor allen Dingen, wenn die Klamotten dann mal eine Woche länger im Schrank gelegen haben und ein bisschen, es riecht ja immer, es kommt immer irgendwo ein bisschen Muff her.
Der Schrankmief, gell?
Der Schrankmief. Und das vermischt damit und dann am besten auch noch Kettenraucher und alles das.
Ja,
manche
das ist
Menschen
ganz fies.
Stinken wirklich gotterbärmlich aus ihrer frisch gewaschenen Wäsche. Das macht mich völlig fertig, dieser Geruch. Das ist wirklich einer der ekelhaftesten Gerüche, die ich so kenne. Also was mich wirklich abstößt, wo ich wirklich auch den S-Bahn-Wagen wechsle, wenn so jemand reinkommt, weil ich es nicht aushalte. Das ist für mich persönlich fast so schlimm wie dieser Ammoniakgeruch, den Obdachlose gerne verströmen. Das ist so ähnlich.
Oder Duftkerzen bei IKEA.
Ja, selbst die finde ich nicht so schlimm.
Lasch!
Oh. Wow, eine Freundin von mir hat da mal gearbeitet. Ich weiß bis heute nicht, wie die das geschafft hat. Nö, irgendwann riechst du das halt nicht mehr, ne?
Krass, ey, ja. Ich finde das so das widerlich. Krass.
Aber das geht alles noch. Also Lasch, der Laden selber riecht natürlich schlimmer, wenn du das eine Stück da rausträgst, dann geht's. Und so funktioniert ja auch, also ohne Toilette funktioniert ja auch so, dass da verschiedene einzelne Düfte aufeinander sehr gut abgestimmt sind, um dann so eine Gesamtkomposition zu ergeben, von der man, liebe Jugendliche, auch nur ein, zwei Sprühstöße auf dem Hals braucht. Das reicht für den ganzen Tag, liebe Jugendliche. Ihr müsst euch nicht 10 Sprühstöße alle 2 Stunden drauf machen, liebe Jugendliche. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil, ja. Ne? Aber dieses,
die armen, ja, Jugendlichen, die denken, die könnten stinken und da vorne drauf machen und dass das davon weggeht.
Ja, die,
das
ist so, dass traurig. Die stinken ja wirklich, aber.
Ja, natürlich.
Ne? Da, ja, es ist manchmal wirklich
aber
traurig.
Aber das Gegenmittel ist Duschen und nicht sich Zeug drauf zu sprühen. Das macht mich immer fertig, wenn ich das, wenn, ja, so ein Jugendlicher in meine.
Warst du auch so? Also ich war so.
Boah.
Wir haben auch, echt, viel zu viel von diesen Düften benutzt, ja, ja.
Dass du deinen Gestank übertüncht hast mit so einem Zeug.
Nee, weil der Duft war halt geil und nach 2 Stunden riechst du es halt nicht mehr und raffst überhaupt nicht. Yeah,
ach so.
Ist halt so, dass du es nicht mehr riechst, weil du hast dich.
Nee, also ich habe mir ohne Ende CK1 drauf gemacht. Das war mein Lieblings-Eau-de-Toilette. Ja. Auch das einzige neben Donna Karen New York, was ich jemals benutzt habe. Und die riechen sehr ähnlich, die Düfte.
Ist ja auch völlig, also, in Ordnung. Das ist ein ganz wundervoller Duft, weil der ist ein bisschen zitronisch. Der ist
der immer ist
frisch.
Herrlich. Ich mag den immer noch.
Du kannst nichts mit falsch machen. Selbst wenn alle danach riechen. Ja. Zu meiner Zeit haben, ja, alle nach Cool Water und nach dem roten Davidoff gerochen. Das war ein bisschen unangenehm, weil die so zuckrig sind. Also,
Ich hab geduscht, weil ich einfach zu viele Mitschüler und Mitschülerinnen hatte, die das nicht getan haben. Ja. Und das habe ich halt mitgekriegt. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich geduscht.
Ja, und ich finde, also fand und finde, so gut riechen, auch nach einem schönen Duft zu riechen, finde ich immer super. Also finde ich total gut. Gerade bei Männern. Wenn Männer gut riechen, super. Passiert viel
ich
zu selten.
Ich mag das zum Beispiel gar nicht. Okay. Also ich kann wirklich gut drauf verzichten. Ich bin leider. Ich habe mal voll den Hass abgekriegt hier in der Vrindheit, weil ich gesagt habe, ich mag Düfte nicht. Da hat jemand geschrieben, was ist das für ein Mensch, der keine Düfte mag? Also hat sich richtig empört über mich, was ich für eine komische Tante wäre und so.
Ja, mein Gott.
Also die Erklärung dafür ist ganz einfach. Ich bin sensorisch ein bisschen überempfindlich und ich bevorzuge einfach sehr, sehr zarte Düfte und brauche Düfte nicht. Und wenn jemand stark nach etwas riecht, dann zwingt er mich, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und ich habe sowieso Probleme mit meiner Aufmerksamkeit. Ja. Also zum Beispiel, wenn jemand mit mir redet, ich höre dem in 50% der Fälle nicht zu, ja, weil mich die Struktur seines Pullovers viel mehr fasziniert. Oder weil, ja, ich was hinten, okay, noch mitkriege,
das heißt,
was in der Ecke. Und
wenn, das heißt,
der
wenn jemand irgendeinen Duft
riecht,
drauf hat, ist das so, als würde er die ganze Zeit.
Das ist so eine zusätzliche Spur. Das ist, als wenn jemand, ja, das ist eine zusätzliche Spur, die ich verarbeiten muss. Und das kickt mich einfach aus der Konzentration raus.
Nee, ich finde schöne Düfte total schön. Also das finde ich wirklich, ich freue mich auch, wenn ich dann darüber nachdenken kann. Also wenn jemand an mir vorbeigeht oder in der Bahn sitzt, der oder die gut riecht, nach meinem Dafürhalten gut riecht, das ist auf keinen Fall ein schwerer Duft. Das ist auf keinen Fall ein zu süßer Duft.
Blumiger Duft.
Blumig sehr gerne, aber halt eben nicht zuckrig blumig. Ne? Also es gibt so zuckerwattige.
Und auch nicht so Lilien, Totenblumen.
Genau. Ja, das ist so zuckerwattige Gerüche, finde ich, sind das so ungefähr, so karamellig irgendwie. Also wenn jemand in meiner Umgebung ist, der oder die gut riecht, ich bin da total hingerissen von. Also ich finde das super. Ich freue mich da richtig und denke, was mag das sein? Ich frage sogar manchmal Menschen, wonach sie riechen, weil ich die Düfte so schön finde. Mein Problem ist viel eher, ich bin Weintrinker. Und es gibt nichts Verheerenderes für den Weingenuss als ein Eau de Toilette.
Oh, interessant. Ja.
Und das ist richtig, richtig schlimm. Also wie oft ich schon in irgendwelchen Weinbars war, auf irgendwie so Verkostungen, also wo dann, ne, du zahlst irgendwie 30 Euro und hast dann 6 verschiedene Weine, entweder aus einem Jahrgang oder aus einer Lage oder. Und da sitzen dann Leute, die sich komplett einparfümiert haben, als würden sie in die Disco gehen. Da kriege ich jedes Mal, den würde ich am liebsten wirklich die Weinflaschen um die Ohren hauen, weil die machen das, ja, Geruchserlebnis, und Wein ist im Wesentlichen riechen, die machen das Geruchserlebnis aller Beteiligten kaputt. Ein einziger Parfümierter im Raum, wo Wein getrunken wird, und du hast ein Problem. Man kommt sogar noch besser gegen Tabakrauch an. Ich jedenfalls. Also ich kann in einer Tabakrauchsumgebung besser einen Wein riechen als in einer parfümierten Umgebung. Ist echt schlimm.
Interessant.
Ja. Warum die Waschmittel das machen, ist ja und noch mehr Diversifizierung.
Ja.
Das ist Markt, das ist der Markt, der macht das. Du hast jetzt, dein Anbieter hat halt drei Waschmittel im Angebot, weiß, bunt und schwarz. Das haben alle anderen auch. Wie willst du dich denn da jetzt noch unterscheiden? Also machst du irgendwie andere Düfte drauf und weil von Hersteller A, das riecht halt nach Lulu. Darum macht Hersteller B dann halt irgendwie Stuhlgeruch dran oder sowas. Also das oh Gott, nur deswegen macht man das. Also das, ja. Und ich empfehle wirklich allen, die zuhören und es noch nicht ausprobiert haben, es gibt Waschmittel, die nicht oder kaum riechen, sehr, sehr wenig. Mein Colorwaschmittel ist geruchsneutral, mein Vollwaschmittel ist geruchsneutral und mein Weichspüler ist geruchsneutral. Und ich habe noch ein Farbwaschmittel, das riecht nach ganz, ganz leicht nach Lavendel, aber der ist auch nach einem Tag, wo das Zeug auf der Wäsche hängt, ist der dann auch verzogen. Das ist tatsächlich nur die frische Wäsche, macht ein bisschen ganz, ganz Hauch von Lavendelgeruch in die Wohnung und sobald die trocken ist, ist der weg. Das gibt's. Und damit ich jetzt hier keine Reklame für bestimmte Hersteller oder Läden mache, wo ich meinen Kram kaufe, wer es wissen will, kann mir gerne irgendwo eine Nachricht zukommen lassen, dann sage ich das. Das ist einer der großen, wie heißt es hier, Waschmittelläden. Wie heißt das Wort? Drogeriediscounter oder so ähnlich. Also einer dieser großen, da kaufe ich meinen ganzen Kram und bin sehr zufrieden. Und ich habe das jahrelang nicht gemacht. Ich habe halt jahrelang hier das Übliche genommen, wo auch normales Waschmittel riecht und war nie zufrieden damit. Ich habe immer gedacht, irgendwie meine Wäsche riecht komisch, weil ich dann ja natürlich auch selber ganz anders riechen möchte, weil ich eben vier verschiedene Eau de Toilette zu Hause stehen habe. Es war ganz schlimm. Und dann hat meine Liebste gesagt, kauf doch mal das da. Und seitdem bin ich, was Waschmittel angeht, einer der glücklichsten Menschen der Welt. Exkurs. Hast du jemals in deinem Leben ein sogenanntes Farbfangtuch benutzt?
Was ist das? Farbfangtuch.
Ich glaube, letztes Jahr habe ich das zum ersten Mal auch von meiner Gattin gezeigt gekriegt, dass es sowas gibt. Ein rotes T-Shirt. Du würdest das gerne waschen, aber du hast halt nur lauter Sachen, wo du denkst, ich weiß ja jetzt nicht, ob das nicht abfärbt. Schmeiß ein Farbfangtuch mit rein. Ich hab schon Maschinen, da hatte ich wirklich weiß, gelb, blau, einfach mal alles reingeschmissen, Farbfangtücher dazu und die Wäsche hat nicht gefärbt. Das war...
Boah, Holger, ich bin dir so dankbar.
Das ist wie der Swiffer-Staubmagnet. Hast du das schon mal benutzt?
Ja, das habe ich benutzt und das ist absolut geil. Und dieses Tuch, was du mir da beschreibst, das ist die Lösung. Das ist geil, weil du glaubst gar nicht, wie mich das nervt. Ich trage super gerne so schöne Kleider, weißt du? Und die sind dann so schön, so weiße Blumen sind drauf. Letztens mein absolutes Lieblingskleid in die Wäsche getan. Jetzt sind die weißen Blumen grau. Oh, grau wie eine verdammte Staubmaus. Und ich habe geflucht.
Da musst du mal, im Discounter, also im Drogeriediscounter, guckst du einfach mal bei der Waschmittelabteilung, die sind in der Regel in so kleinen Pappkartons, Farbfangtücher, dann gibt es auch so, es gibt auch so Wäsche-Weißmachtzeugs, es gibt, glaube ich, sogar auch Schwarz, also speziell Schwarzmachtücher und so. Und ja. Muss halt nicht.
Voll gut.
Das und ist total ist geil. Das so ist
ein,
genau
ist so ein Tuch nur für einmal waschen oder kann man das auch wieder?
Das ist einmal. Also sind in der Regel so zwei oder drei Tücher schmeißt du rein. Und ja, nimmst du dann hinterher einfach raus und wirfst es in den Müll. Es ist wirklich, das ist, weil ich es mit diesem Swiffer verglichen habe. Ich habe ja auch immer gedacht, Swiffer ist doch alles Beschiss hier, das Zeug. Und habe mir dann mal so ein Ding gekauft und habe seitdem das Licht gesehen. Und das Schönste ist, ich hatte das dann meinen Eltern gesagt, mein Vater hat immer Staub gewischt zu Hause. Ich sagte, hier, Swiffer Staubmagnet. Blödsinn, braucht man doch nicht, der neumodische Quatsch, das geht auch so. Und dann habe ich ihm einfach einen hingelegt und danach hat er noch lieber Staub gewischt.
Siehste mal, das ist aber auch geil.
Ja.
Life-changing.
Absolut. Aber Farbfangtücher ist das Stichwort. Das ist tatsächlich, ja, es hat was von einer Offenbarung auch, weil du kannst halt wirklich auch dein schwarzes T-Shirt mit dem roten T-Shirt zusammenschmeißen, ohne Angst, um das rote T-Shirt zu haben. Ja. So, nächste Frage kommt von Robert. Eine Frage aus dem Reich der Toten. Der Robert ist das.
Ach, der Robert, okay, genau. Verstehe.
Wie steht es um eure Geografiekenntnisse?
Ganz schlecht, und zwar ganz, ganz schlecht. Und da haben wir auch schon unseren Schorf Kamerun. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo Kamerun liegt. Nicht die leiseste Ahnung.
Ja, irgendwo in Afrika. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie es um meine Geografiekenntnisse steht. Also ich weiß jetzt nicht, ob Kamerun in West-, Zentral- oder sonst Afrika liegt. Ich vermute jetzt auch einfach gar nicht drumherum. Aber vermutlich wird auch der durchschnittliche Kameruner-Podcaster nicht wissen, wo Tschechien liegt in Europa.
Ja, das muss man sich natürlich immer klar machen. Also, ich meine, wir werfen den Amis vor, dass sie überhaupt nicht wissen, wo die europäischen Länder ist, aber wissen wir umgekehrt, wo die ganzen Staaten sind? Weiß ich jetzt auch nicht, ja? Also klar, leider weiß ich schon, weil wir ja so eine überamerikanisierte Kultur genau. haben, naja, dass ich tatsächlich weiß.
Texas, aber, Kalifornien, Florida, solches Zeug, ja, das ich weiß man natürlich.
Man weiß einfach, wo das liegt, klar.
Aber genauso werden Amerikanerinnen und Amerikaner auf, ich sag mal, unserem Informationsniveau, die werden auch sagen können, das ist Deutschland, das ist Großbritannien, das ist Italien. Also ja. Das vermutlich schon. Und diese Videos, die man dann da gelegentlich mal bei TikTok sieht, wo dann irgendwer mit dem Mikrofon auf der Straße stehen und sagen, nenn mir drei europäische Länder und sie sagen Wisconsin. Das ist halt, da pickst du natürlich auch, ne, bei solchen Umfragen, bei solchen lustigen Umfragen pickst du natürlich auch nur die Idioten raus. Also von daher, ja, ich, schwer zu sagen. Ich erinnere mich an eine Situation, das war ganz witzig, ein Freund von mir in London, also ein Deutscher, der vor vielen Jahren nach London ausgewandert ist oder damals vor vielen Jahren schon nach London ausgewandert war, wir unterhielten uns so, ich weiß gar nicht, wie der sagte irgendwann auch, ja, ich kann ja auch nicht sagen, welche Flüsse da durch Deutschland fließen. Ich weiß ja, aber du wirst doch wissen, wo der Rhein ist und die Donau und der Elbe und Oder und so. Sagt er, nee, weiß ich nicht. Also das interessiert mich doch auch nicht. Ich bin seit, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen. Ja. Warum? So, dann habe ich auch gedacht, meine Güte, ist das ein ignoranter Arsch.
Ja.
Und kurz danach habe ich dann aber auch gedacht, weil ich ja auch so eine Affinität zu Großbritannien habe und so, also eigentlich fand ich das ja da ganz schön immer, habe ich auch gedacht, naja, was außer der Themse kenne denn ich? Und die erkenne ich auch nur daran, dass sie durch London fließt.
Ja.
So, das heißt, ne, hätte ich mal mein Maul, also ich habe es gehalten, klar, aber innerlich nicht so voll nehmen sollen.
Oft merkt man sich einfach, dass man, was für einen selbst relevant ist. Und wenn das ist wirklich ein Rätsel, warum das bei mir so ist, wie es ist, weil ich erinnere mich daran, dass ich mit 3 oder 4 Jahren so eine Übersicht hatte mit so Fahnen, mit so Nationalflaggen, ja, weißt du? Die konnte ich alle auswendig. Ich konnte dir alles sagen, das ist dies, das ist das. Das hat mich total fasziniert. Und auch später hat sich das fortgesetzt. Wir hatten immer einen Globus zu Hause. Ich hatte so eine Schreibtischunterlage mit der Weltkarte. Wir hatten Spiele, Reise durch Europa, Reise durch Deutschland. Wir hatten ADAC, so mehrere Bände über jeden Erdteil. Ganz viele Informationen. Mein Bruder hat das alles auswendig gelernt, der weiß es bis heute. Der ist aber wirklich gut in Erdkunde, muss man sagen. Also so voll der Nerd in diesen Dingen. Ich hingegen, also wie gesagt, ich war eigentlich von diesen Infos umgeben, aber in meinem Gehirn folgt die Welt ihrer eigenen Logik, also die Geografie beziehungsweise. Zum Beispiel bin ich jedes Mal geschockt darüber, wo Stuttgart wirklich liegt. Ja, weil wie? Wenn ich so... Also du musst das so verstehen, wenn ich hier in Augsburg losfahre, ja, nach Hause fahre oder so, dann denke ich mir, ah ja, okay, jetzt sind wir in Stuttgart. Und dann sehe ich das in meinem Kopf aus irgendwelchen Gründen am äußersten Rand, also so östlich.
Östlich?
Ziemlich, ja, östlich.
In Stuttgart?
Südosten.
Ach so, also jetzt nicht in Osten. Ach so.
Oberer Südosten.
So. Ach so, du meinst so die Ecke, was ist denn da, Regensburg oder sowas?
Ja, genau. Ungefähr da verorte ich Stuttgart. Stuttgart ist immer an anderer Stelle, als mein Gehirn das haben möchte. Und das habe ich bei ganz vielen Städten.
Super.
Und auch manchmal, auch wenn ich Europa gucke, denke ich, ach so, hängen Frankreich und Spanien zusammen. Ist ja interessant. Und jedes Mal aufs Neue schockt es mich. Oder wo der Nahe Osten liegt und so. Ist irgendwas in der Struktur meines Hirns weigert sich, das mal zu begreifen. Ich weiß nicht, was Leute richtig machen, die es immer schon konnten. Haben die tatsächlich im Erdkundeunterricht die Sachen abgezeichnet, so dass sie sich so zeichnend quasi die Lagen eingeprägt haben? Weißt du? Also wir mussten mal so Bundesländer zeichnen, das weiß ich. Einmal mussten wir das machen und dann später habe ich gedacht, boah, das hätte ich vielleicht mal mit der ganzen Welt machen sollen, dann wüsste ich jetzt besser Bescheid. Aber nee, in meinem Kopf, also da fliegen echt alle Städte durcheinander, das ist richtig schlimm.
Jetzt überlege ich, wieso, was mache ich denn anders? Also ich überlege gerade, nee, so Städte verorten habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit, also in Deutschland, ne? Aber ich habe auch im Grunde ganz Deutschland schon mehrfach mit dem Auto durchmessen.
Und
vielleicht
ist das ein wichtiger Faktor.
Genau, das ist ungefähr, für dich ist es wahrscheinlich so, wie für, es gibt sehr viele, die wohnen seit 10 Jahren in Berlin, die fahren nur U-Bahn. Die wissen auch nicht, wo sie sind, wenn sie irgendwo sind. Also die steigen halt aus und sagen, ah ja, okay, da rechts und dann links und so. Aber genau sagen, wo ist denn diese U-Bahn-Station jetzt auf einer Berlin-Karte oder so, könnten die auch nicht. Also vielleicht muss man es wirklich selber erlaufen oder erfahren haben und nicht nur die Ankünfte miterlebt haben in den einzelnen Orten.
Ja, mit Sicherheit hilft das, ja.
Und sonst weiß ich aber auch nicht. Also ich habe jetzt nicht die größten Probleme zu sagen, wo ist denn jetzt, weiß ich nicht, Afghanistan oder so. Wo es bei mir dann aber auch aussetzt ist, okay, was gibt's denn da hinten so in tiefen Asien, so Mongolei oder sowas. Da würde ich jetzt auch denken, okay. Warte mal, ich guck mal gerade. Mongolei.
Das ist aber auch krass mit diesen Größenverhältnissen allein schon.
Mongolei. Ja, Mongolei hätte ich auch jetzt sehr gut mit Kasachstan verwechseln können. Also das ist, weil die liegen nebeneinander. Ja, also ich würde ja gerne die Gegenfrage stellen und fragen, was meinst du denn eigentlich mit Geografiekenntnissen? Also was muss ich denn wissen? Was sollte ich denn wissen? Gibt es einen Kanon, die Hauptstädte der Bundesländer auswendig zu können?
Wo könnte man dazu gezwungen werden? Muss man mal einen Lehrer fragen?
Wer wird Millionär? Ja, den Lehrer lieber nichts fragen. Außer Thomas Brandt ist der einzige Lehrer, den ich was frage.
Ja, dann frag den doch mal.
Nee, das ist auch gemein. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß, wir haben Lehrerinnen und Lehrer in der Höhe. Wer legt fest, was gute vielleicht haben wir, also ich weiß, wir haben Lehrerinnen und Lehrer in der Hörerschaft. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Geografielehrerinnen dabei.
Ja, und pass auf, also Geografiekenntnisse beziehen sich ja nicht nur auf die Lage von Ländern. So, du musst auch wissen, was die wichtigsten Wirtschaftszweige sind.
Ist das so?
Wie da die Landschaft ist, welche tropische Zone oder subtropische Zone das ist. So
Dirke Weltatlas.
Und so. Ja, Dirke Weltatlas, ich sag's dir. Da haben mich immer nur die kleinen Mini-Delfine interessiert oder so Mini-Wale. Weißt du, so kleine Mini-Fischlein waren da manchmal. Die habe ich immer süß gefunden, aber sonst haben wir oft mit Dirke Weltatlas.
Eigentlich ein ganz tolles Buch. Ich habe da vor ein paar Jahren, ich weiß 10 oder so, noch mal reingeguckt im Antiquariat, so durchgeblättert und habe gedacht, ach guck, eigentlich gar nicht schlecht, aber mal wieder hat der Lehrkörper versagt.
Ja, aber hallo. Oh,
so, das ist
in meinem Fall ist das ganz bitter gewesen. Das,
also du kannst, also wie man kann den Dirke-Weltatlas, kann man so im Unterricht einsetzen, auch bei jungen Menschen, auch in der 7., 8., 9. Klasse, den kann man so einsetzen, wie auf Arte die Fernsehsendung mit offenen Karten das macht. Und so ist der, glaube ich, auch gemeint gewesen, dass so wirklich, ne, du hast eine Karte von einem Land, du siehst die Länder drumherum, du hast so ein paar soziodemografische Daten noch dazu und kannst sagen, wo gibt's hier Abhängigkeiten? Warum handeln die, wie sie handeln? Und das kannst du halt übersetzen in die aktuelle, ins aktuelle politische oder globale, wie nennt man das, ins Zeitgeschehen übersetzen. Und das ist bei mir in der Schule so gut wie nie passiert. Das hat sehr schwer gemacht. Ich hatte dann einen Erdkundelehrer, der es richtig gut gemacht hat und da hat mir dann Erdkunde auch richtig Spaß gemacht. Der hat mich im Grunde gerettet. Ansonsten hätte ich Erdkunde genauso beschissen gefunden wie Geschichte. Und hätte wahrscheinlich für Geografie niemanden gefunden, der so wie Matthias von Hellfeld halt hier mit mir die Sendung macht und eine neue Begeisterung für Geschichte in mich, wie nennt man das denn, induziert hat.
Injiziert.
Schnell weg von der Welt. Thorsten fragt, Spaßfrage, wie läuft der Brexit? Schlecht. Ist der Nachfolger von Boris Johnson noch im Amt? Nein. Und der Nachfolger der Nachfolgerin von Boris Johnson ist auch nicht im Amt. Und gab es nicht noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin? Naja, jedenfalls sind schon sehr lange, aber egal. Ernst gemeinte Frage jetzt. Ich sehe im Winter gerne ein paar Folgen Dexter oder Miami Vice, um mich mental aufzuwärmen.
Geilo.
Seht ihr Filme und Serien saisonal passend, Schnee im Winter, Strand im Sommer oder genau umgekehrt? Habt ihr dafür bestimmte Filme und Serien? Oh.
Boah, ey.
Boah.
Ich habe noch nie so gedacht über Filme. Also, dass ich Fargo zum Beispiel spielt ja nur so in so Schneeschaften. Das wird mich aber niemals davon abhalten, das im Sommer zu schauen und umgekehrt. Das ist aber keine so schlechte Idee.
Das ist wirklich
geil. Also mit Miami Vice, das ist ja echt geil.
Ich meine, im Winter Miami Vice gucken ist mit Sicherheit geil, ja.
Auf jeden Fall. Also danke für den Tipp.
Aber was, im Winter könnte man dann noch gucken. Miami Vice kann man gut gucken. Magnum PI funktioniert auch immer noch. Wenn man mit dem Gesellschafts- und Frauenbild dieser Zeit zurechtkommt.
Boah, absolut heftig, ey.
Also es ist schon,
schau dir mal eine Folge Knight Rider an. Das ist echt der Hammer.
Das kann ich nicht. Das konnte ich schon damals nicht gucken. Ich fand das immer, ich weiß nicht warum, aber Knight Rider fand ich immer irgendwie.
Aber das ist wirklich ganz schlecht gealtert.
Okay. Also Magnum ist eigentlich super gealtert. Das Problem ist eben tatsächlich, es ist eine Serie aus den 1980er Jahren. Da war nicht nur ein anderes Gesellschaftsbild, sondern da war die Gesellschaft auch noch eine andere.
Ja.
So, da war die Frau noch Hausfrau. So, diesen ganzen Kram, der heute so beweint wird von so vielen, das war damals halt noch so. Aber wenn man das aushalten kann und sagt, okay, das war halt damals so. Ja, genauso wie, weiß ich nicht, wenn du Feuerzangenbowle guckst, da gibt's halt ein Jungengymnasium und ein Mädchengymnasium. Und einiges der Handlung ergibt sich halt überhaupt nur daraus, dass diese Schulen so getrennt sind. So, wenn man das aushalten kann, das war halt früher so, dann ist Magnum immer noch total lustig. Ja, das kann man auch gut im Winter gucken. Aber im Sommer gucke ich eigentlich kein Fernsehen.
Stimmt, das macht man eher im Winter.
Ja, das ist was so ab Herbst, wenn es eh scheiße ist draußen, dann machst du dir irgendwas an. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall eine gute Anregung.
Ja, ist auch ein schöner Floh im Ohr. Also mal darauf achten, ob ich das versehentlich so mache. Kann ja auch sein. Manfred fragt, welchen Preis hat der Weltfrieden und ist es das wert?
Provokante These, aber Grenzen. Frieden kommt von Einfrieden.
Dann müssten wir ja Weltfrieden haben.
Ja, da hast du auch recht.
Ich glaube, dass der Preis für den Weltfrieden eine globale Diktatur ist. Und das ist es nicht wert.
Meinst du?
Naja, so wie die Welt sich mir darstellt, ja. Also, ne, wir hatten ja, also man sieht es ja gerade, es ist 2024, seit 10 Jahren nadelstichartig und seit 2 Jahren offen und mit aller Gewalt versucht Russland, die Ukraine zu vernichten. Das war nicht nötig und wir hatten hier in Europa das, was du sagst, Grenzen. Und das ist das, was man immer als die europäische Friedensordnung bezeichnet. Das war alles klar. Die Grenzen waren klar. Niemand musste sein Territorium vergrößern oder sonst irgendwie was. Und trotzdem hat Russland das gemacht.
Ja, aber das meine ich auch. Ja, natürlich.
Wir nehmen mal nur Europa und nicht die ganze Welt. Hätten wir in Europa, inklusive Russland, eine einzige Diktatur gehabt mit einem einzigen Diktator, der hätte solche Streitereien, ja, also der hätte den Angriff Russlands auf die Ukraine einfach seinerseits plattgeschlagen. Also so nicht, es hätte was auf die Mütze gegeben und dann hätte es das nicht gegeben. Und dafür wäre dann Frieden da gewesen. Aber ist das wirklich Frieden? Ist es wirklich Frieden, wenn im Grunde nach innen ein Krieg gegen die Abweichungen geführt wird?
Mhm.
Das ist es ja nicht. Also Frieden ist ja mehr als die Abwesenheit von Krieg. So, und wenn du, ne, was wäre Weltfrieden? Wahrscheinlich ist es unmöglich.
Weltfrieden ist auch unmöglich. Also da müsstest du was anderes auf der Erde leben haben als den Menschen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Da braucht es eine andere Spezies.
Obwohl der Mensch prinzipiell kooperativ ist. Und vielleicht ist das ein Ansatz, oder wäre das ein Ansatz, dem Weltfrieden ein wenig näher zu kommen. Hans Küng hat immer gesagt, kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden.
Mhm.
Also hört auf, euch abgrenzen zu wollen. Und der Mensch muss sich ja gar nicht abgrenzen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo du sagst, dass der Kapitalismus eine Fehlfunktion des Gehirns oder eine nicht mehr zeitgemäße Funktion des Gehirns für sich auszunutzen gelernt hat. Da haben wir es, der Kapitalismus muss abgeschafft werden. Dann haben
Der sowieso. Aber ich bin immer gegen dieses naive Grenzverständnis.
Naives Grenzverständnis?
Ja, oder dieses naive Verständnis von Grenzenlosigkeit, dass man Grenzenlosigkeit irgendwie so idealisiert und denkt, ja, dann wäre alles toll. Und ich meine jetzt nicht nur so auf geopolitischer Ebene, sondern dass man sich grenzenlose Möglichkeiten ausmalt, dass man denkt, grenzenlose Freiheit wäre irgendwas Gutes, wenn man doch weiß, dass Grenzen erst eine bestimmte Produktivität ermöglichen. Du musst alles eingrenzen, damit im Rahmen dieser Grenzen etwas Konkretes entstehen kann. Habe ich mal eine Folge gemacht, pass auf, bevor ich hier lange labere, ich habe mal eine Folge gemacht mit der Kada über das Thema Grenzen, anekdotisch evident. Zu diesem Thema empfehle ich das, weil da reden wir beide und sagen dazu viele interessante Sachen, die man sich mal als Denkanregung so geben kann.
Aber Weltfrieden haben wir dann immer noch nicht.
Weltfrieden ist nicht möglich, da bin ich ganz sicher. Weltfrieden
ist... Nur mit dem idealen Menschen. Und um den idealen Menschen zu schaffen, musst du eine Tyrannei errichten. Das ist immer wieder das Problem. Ja. Trotzdem interessant, drüber nachzudenken.
Ja.
Michael fragt, wie lautet der Titel eurer Autobiografie und wie ist die momentane Kapitelübersicht?
Oh Gott. Interessante Frage, weil der weiß wahrscheinlich nicht, dass der Titel meiner Autobiografie Sitzen für Pol im Auto lautet. Aber der meint natürlich etwas anderes. Ja, der meint wahrscheinlich, was sind so die großen Themen, Bögen unseres Lebens und wo sind wir gerade in welchem Kapitel? So meint er das, glaube ich, oder?
Vermutlich, ja.
Hast du so ein Lebensthema? Hast du irgendetwas, was du als dein Lebensthema identifiziert hast?
Kannst du die Frage anders formulieren?
Pass auf. Ich habe mal so einen Kurs im Internet mir angehört und da ging es darum, wie finde ich das Thema meines Lebens oder wie finde ich ein Thema für mein Memoir oder so. Und da hat die gute Frau gesagt, eine gute Methode, um das rauszufinden, ist, sich einfach zu fragen, also einen Satz anzufangen. Früher war ich Punkt, 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 heute bin ich Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
So, und diese Veränderung, sofern es eine gab, viele Menschen haben ja eine große Veränderung, diese Veränderung ist die Story deines Lebens.
Früher war ich gehässiger, heute bin ich freundlicher.
Ja, genau. Und alles, was dazu geführt hat, ist die Geschichte, die du erzählen kannst. Was konkret hat dazu geführt, dass du freundlicher wurdest? Welcher Prozess wurde da in deinem System in Gang gesetzt? Was ist passiert? Was hat dazu beigetragen? Wo hast du Hindernisse erlebt?
Auf dem früher Weg, war ich lauter, heute bin ich leiser.
Ja, genau so.
Das ist schön. Ja. Aber ja, da mein Lebens, aber dass da jetzt ein Titel meiner Autobiografie wäre, dann am Ende wahrscheinlich trotzdem. Ich habe es euch ja gleich gesagt.
Das wäre der Titel deiner Klugscheißer-Biografie.
Genau, ich habe es euch ja gleich gesagt. Oder war doch klar. Ja. So musste Peter ja so Hane. Kommen. So, ja. Peter Hane.
Ja, deine Bücher tragen doch immer so Titel. Jetzt erst recht. Nicht mit mir.
So nicht, Fräulein. Neue Buch von Peter Hane. So nicht, Fräulein. Band 2 und schon gar nicht in diesem Ton. Die momentane Kapitelüberschrift. Tja.
Ja, du bist ja schon an einem.
Ich bin an einem.
Nicht Knackpunkt, sondern Knickpunkt des Lebens,
ja,
oder?
Ja,
da
ja,
ist
ja.
doch also definitiv mit deinen Eltern, was du
erlebt hast,
das ist ja schon ein sehr einschneidender Punkt.
Das ist aber vor allen Dingen ist das so sehr einschneidend, dass ich zwar das Gefühl habe, dass es eine Veränderung hervorruft, aber dass ich die noch nicht wirklich begreife.
Mhm.
Aber es hat sicherlich auch was mit. Was ist denn das, was das mit mir macht? Ich glaube sogar, das hat mich noch ein bisschen weicher werden lassen. Mm. Also im Grunde, wieder die Veränderung, die sowieso schon läuft.
Ja. Hin zur Altersmilde.
Altersmilde, na, so weit kommt's. Also nein.
So weit.
Also kommt's so nicht, noch. Fräulein. Ja. Und schon gar nicht in diesem Ton.
Also mein Traum ist ja wirklich, dass wir enden als die zwei Opas in der Muppet Show. So in 10, 15 Jahren Rindheit will ich uns dort sehen.
Ja. Ja, das wäre also so, genau, wenn es nichts mehr gibt, wir labern immer noch, weil wir ja auch noch jede Menge Fragen hier liegen haben, weil wir erst im Jahr 2019 sind.
Boah, zieh dir das mal rein, ey. Das ist ganz cool. Sind 5 Jahre zurück.
Ja, aber ich finde das ganz schön, die sind ja nicht unaktuell, diese Fragen, außer vielleicht so.
Das stimmt, und außerdem darf man nicht außer Acht lassen, das ist auch übrigens ein Punkt aus diesem Buch Mitte des Lebens, dass gerade durch die Distanz man ganz anders auf die Sachen draufblicken kann. Also
stimmt,
die Fragen, die werden besser, je länger sie liegen.
Ja, ja. Und was mich ja nochmal interessieren will, was viel zu wenig passiert, finde ich, aber gut, kann ich auch verstehen. Ich hatte jetzt auch mit einer Hörerin gesprochen auf dem Hörertreffen in Köln, im Odonien. Die sagte auch, naja, ich weiß auch gar nicht, ob meine Vrindheitsfrage schon gekommen ist. Das ist auch einige Jahre her. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich gefragt hatte.
Ja,
Und damals war ich halt auch noch ein Teenager. Und
ach super. Nostalgie-Überraschungsein.
Absolut. Und was ich halt toll fände, wäre, wenn alle, die hier mal eine Frage eingereicht haben und heute noch zuhören, was vielleicht ja auch noch mal sein kann, dass sich das Publikum einfach auch mal geändert hat, aber wer noch zuhört und wer seine Frage beantwortet gekriegt hat, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, wie ist es denn jetzt tatsächlich geworden? Was ist zum Beispiel aus dieser Geschichte mit dem AfD-wählenden oder AfD-wählen wollenden Freund geworden und so? Das würde mich halt total interessieren. Welche Lebenssituation hat dazu geführt, dass du genau diese Frage in genau diesem Zeitpunkt gestellt hast? Und wie hat sich dein Leben geändert?
Tja,
vielleicht alleine, Holger, schon dadurch, dass du diese Frage gestellt hast.
Ich habe genau diese Frage ja schon gestellt, bevor wir unsere Revue gemacht haben. Zu 10 Jahren Rindheit habe ich gesagt, schickt uns eure Stories, wie unsere Antworten euer Leben inspiriert oder bereichert haben. Gut. Hat jetzt nicht geklappt mit diesen Audio-Messages, die auch noch 30 Sekunden lang sein durften, aber das wäre doch jetzt eigentlich so eine Gelegenheit, oder? Man könnte doch, die Hörer könnten uns doch jetzt relativ zeitnah tatsächlich diese Statements schicken und wir könnten dann pro Folge eine Geschichte vorlesen.
Ja, tatsächlich fände ich es auch, glaube ich, schöner, das einfach in die Kommentare zu schreiben auf rind.de, statt jetzt irgendwie einen schweren Audio aufzunehmen und sowas, weil...
Ja.
Das ist halt auch nicht unbedingt jedermanns Sache und jeder Frau ist auch nicht.
Eben, genau.
Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Nicht gut.
Schon wieder?
Immer noch.
Okay.
Also mir geht's nicht gut, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist aber auch... Ich habe das erwartet. Mir ging es so lange mega gut. Ich war nur am Feiern, jeden Tag. Yeah, hey, total happy und so. Wie so auf Drogen oder so, weißt du? Ich habe das Leben geliebt. Alles war einfach nur geil. Und jetzt bin ich halt wieder im Tal und jetzt wandere ich halt so ein bisschen durchs Tal. Und vielleicht hat man das auch gemerkt, mir geht die Pumpe. Ich bin irgendwie total aggro heute und wenn ich aggro rübergekommen bin, mir tut das wahnsinnig leid. Weil ich weiß, dass man das manchmal merkt und dass das nicht angenehm ist, aber es ist gerade einfach so. Und der Sommer, wie hängt er mir zum Hals raus? Wirklich, so einen schrecklichen Sommer hat es noch nie gegeben.
Oje.
Ich bin nur am Schwitzen, ist nur schwül draußen, absolutes Krokodilhaus und ich bin so wie Werther mit seinen Pferden, weißt du, bei Goethe, da beschreibt doch Werther, dass es diese Pferde gibt, die sich die Pulsadern aufbeißen, weil sie so hitziges Blut in sich haben. Und so fühle ich mich halt.
Okay.
Ich komme überhaupt nicht auf Sommer klar. Ich bin so, weißt du, es gibt ja so Leute, die haben Winterdepression und ich habe Sommerdepression.
Ja, ich habe Winterdepression.
Ja, siehst du mal, beides scheiße.
Ja, ja, also bei mir ist gerade so, dass ich gerade so die letzten heißen und schwülen Tage, klar, ich bin auch am Schwitzen wie ein Schwein, aber mir macht das halt nichts mehr. Seit ein paar Jahren. Also mir hat das früher so viel gemacht, dass ich nicht rausgegangen bin, weil ich auch dachte, oh Gott, du kannst ja nicht in kurzer Hose rumlaufen, wie sieht das denn aus? Und irgendwie vor 15 Jahren oder so hatte ich dann so einen Moment, wo ich dachte, Moment mal, Ich sehe doch gar nicht, wenn ich in kurzer Hose rumlaufe. Ist doch euer Problem, ihr Arschgeigen. Hab mir eine kurze Hose gekauft und seitdem finde ich den Sommer und im Schwitzen und so ist mir alles, macht mir alles nichts mehr aus.
Ja, das, ist ganz witzig. Ja, das macht vieles also, leichter, wenn ja, man diese. Ja.
Also der Selbsthass ist weniger geworden. So. Mhm. Und darum graut mir jetzt schon davor, dass das vielleicht noch 2-3 Wochen so gehen wird und dann wird es wieder schlimm. Dann muss ich wieder Socken anziehen. Das ist für mich so das Zeichen dafür, dass der Sommer vorbei ist. Ich muss Socken anziehen.
Ey, das ist so geil, weil für mich ist der Höhepunkt des Jahres, also wirklich der schönste Tag des Jahres ist, wenn man zum ersten Mal den Wintermantel anziehen muss.
Oh Gott, nee, das ist gar nicht. Boah,
so geil. Das ist ja meistens so Mitte Oktober oder so.
Mhm.
Anfang Oktober manchmal.
Ja, es gibt immer so ein paar kalte Tage und dann wird es noch mal ein bisschen wärmer und so. Ja. Mhm. Nee, überhaupt nicht.
Ja, das sind meine Wohlfühltemperaturen.
Da ticke ich wirklich genau andersrum. Was auch so ein bisschen schwierig ist, weil meine Frau kriegt halt bei Temperaturen über 25 Grad echt Probleme mit dem Kreislauf.
Ja.
Und ich fange dann erst, ich fange bei Temperaturen über 25 Grad echt erst an, mich wohlzufühlen. Also auch so ein gewisses Glücksgefühl dann auch zu empfinden. Und das ist so ein bisschen ein Ziel.
Ein Echsenmensch.
Und spricht mit gespaltener Zunge. Mir geht's erstaunlich gut. Also mir geht's erstaunlich schlecht und erstaunlich gut. Ich hatte das Haus meiner Eltern entrümpelt, Verkauf vorbereitet und so. Und war dann 3 Wochen im Urlaub. Konnte da auch dann das wirklich alles mal so sacken lassen und hinter mir lassen und so. Diese ganze Pflege und alles, Altersheim und Umzug und so. Elternhaus weg. Und war ja letzte Woche dann nochmal da unten, um die letzten Reste rauszuräumen, noch ein paar Sachen zu regeln. Und das hat mich dann doch wieder stärker runtergezogen, als ich dachte. Also ich habe das doch nicht so gut hinter mir gelassen, wie ich mir eingebildet habe, dass ich es schon hinter mir gelassen hätte. Und das hängt mir so ein bisschen nach.
Mhm.
Andererseits hängt mir das halt auch nur nach. Also es deprimiert mich jetzt nicht so sehr, wie es mich die letzten 6 Monate deprimiert hat alles. Also es ist eher so, dass ich so denke, so, ach ja, so ein bisschen sentimental, da sitze mit einem Glas Whisky in der Hand und denke, ach, wie war es früher so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich im pathologischen Sinne, sag ich mal.
So der Hauptbrocken ist halt verdaut.
Der Brocken ist verdaut, genau, das Haus ist leer. Jetzt kommt nächste Woche auch noch mein Motorroller nach Berlin, weil ich hatte da noch einen Roller stehen. Und alles ist soweit geregelt jetzt eigentlich. Also es ist, ja. Aber es ist ganz witzig. Also ich finde so eine ganz komische, ambivalente Stimmung gerade bei mir.
Mm. Ja, Ambivalenz ist schön, wenn man sie erträgt.
Aber wenn man sie erträgt, ist Ambivalenz eine ganz tolle Sache. Das war die Vrindheit für dieses Mal. Alexandra Tobor, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.